Xenia. Ist diese dritte Person zwischen uns? Warum sitzt da jemand auch, zwischen uns?
Ich kenne ihn nicht mehr.
Hallo, guten Tag.
Hi, na? Und
ich kenne euch auch nicht mehr.
Was sagst du zu der neuen Folge?
Mitreißend. Der Diskurs ist natürlich sehr spannend darum. Ich verstehe auch so beide Seiten der Community aktuell. Die einen, die es natürlich feiern, die anderen, die so nicht so ganz mitgehen. Ich bin politische Mitte, Leute.
Du bist
die Schweiz. Ich bin da enthaltsam.
Ach, typisch Lenny.
Nee, ja. Sonst, ich weiß nicht, Xenia, wir haben jetzt 8 Wochen oder so Folgenbesprechungen hinter uns.
Das ist krass.
Ich war oft nicht im Podcast, einfach weil wir wirklich so swarmed sind mit allem, was so Game of Thrones und das Theaterstück und House of the Dragon und so weiter angeht. Und jetzt sitze ich hier plötzlich wieder im Podcast und es ist so schön, Lenny, mal nicht über House of the Dragon zu sprechen.
Ich hoffe, dass ihr es noch drauf habt, so einen normalen Podcast zu machen oder ob irgendwann zwischendrin immer so ein Rhaenyra oder sowas rausrutscht.
Das sieht mir auch generell im Alltag immer. Deswegen,
ein klassisches Alltagsproblem.
Ja, ist schlimm, ne? Ist furchtbar. Aber ich finde es auch toll, dass man euch auch mal so aus diesen Fesseln von House of the Dragon so befreien konnte.
Aus den schwarzen Zellen reißen konnten. Ja.
Ist ein guter, aus dem Drachenfeuer.
Starke Referenzen, Leute.
Ribas. Nee, Rützas.
Lekyri,
sag ich nur. Oh Gott, jetzt wird's cringe.
Ja, es ist echt ein bisschen cringe.
Kennst du valyrische Wörter?
Eins kennst du.
Ja, das ist auch das, wo ich weiß, wie man es jetzt korrekt ausspricht.
Ja.
Aber ich werde es nicht korrekt aussprechen können.
Ist nicht schlimm. Ich bin gespannt. Hier kommt ein valyrisches Wort.
Valar Morghulis.
Stark!
Stark, hast du etwa die Folgenbesprechung geguckt?
Nicht schlecht. Du hast das Reel von mir wahrscheinlich gesehen.
Ich habe das Reel von dir gesehen, aber ich habe auch stark an den Anfang von der Folgenbesprechung reingehört.
Ach,
da
schön.
Da bin ich noch am Start, wenn ich nicht gespoilert werde.
Die Begrüßung. Und dann bist du so, das ist mir jetzt zu viel.
Genau, nein, also meine Aufmerksamkeitsspanne hält aber eigentlich nicht mehr mit.
Es wäre 4 Stunden Folgenbesprechung, wer guckt sich sowas an?
Ich meine, wir haben ja sicher auch Leute in der Community, die irgendwie sagen, boah, mir wird das auch gerade zu viel mit House of the Dragon. Den Leuten sage ich, ja, gut. Kann ich verstehen, aber
und,
wir machen trotzdem
fitten,
weiter.
Fetten Mittelfinger gibt's für die Leute.
Nein, das nicht. Fick das nicht. Aber jetzt ist das hier sogar durch Szene und mich sogar in den Podcast reingetragen worden. Ja, aber das ist jetzt, hört's auch gleich
tut
auf.
Tut uns leid, also danach wird das Wort Dragon niemals wieder vorkommen in dieser Podcast-Folge.
Boah, das weiß ich nicht.
Vielleicht Drachen.
Okay,
so Drachen, die man steigen lässt. Und
ja. Oh.
Ja. Die übrigens ganz toll. Ich find einen Drachen steigen lassen wahnsinnig toll.
Ich hab das ewig nicht mehr gemacht. Ne? Das ist sowas, was ich mit 12 aufgehört habe zu machen. Und ich vermisse die Zeit. Weil ich glaube, damals ging es mir noch gut. Das war meine Prime.
Ja.
Ich habe mir
so einen selber bauen ist einfach.
Boah, hast
so
du mal einen selber gebaut? Okay.
Mit meinem Opa.
Okay, krass.
Das muss jedes Kind mal gemacht haben, finde ich.
Ich hatte keine Kinder anscheinend.
Wow. Ich wollte gerade sagen, ich hatte keinen Opa.
Das ist nicht so schwer, einen selbst zu bauen.
Also, ich habe da immer nur so Plastikdrachen,
ja,
so aus der Bravo.
Stellt euch mal einen Drachen.
Bravo?
Aber stellt euch mal einen Drachen vor und jetzt kann man doch relativ schnell auf den Gedanken kommen, dass man den auch selber bauen kann.
Aber fliegt der dann auch gut?
Der flog gut, ja.
Okay. Aus welchem Material ist das?
Weiß ich nicht mehr. Papier, ich glaube Papier.
Papier?
Nein, das ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr. Nee, wir haben wahrscheinlich irgendwie so eine Folie genommen oder sowas, vermute ich.
Okay.
Ich habe auch lange schon keinen Papierflieger mehr gebastelt. Also ich finde so Papierflieger, habt ihr auch so diesen einen einzigen Papierflieger, den ihr machen könnt?
Ich mache immer denselben, aber der fliegt halt nie.
Du musst Jonas mal fragen, der ist extrem gut im Papierflieger basteln.
Ich habe so einen perfekten, also ich schwöre euch, das ist meisterhaft. Also
okay, jemand bitte ein Blatt Papier bringen.
Ich glaube, das wäre der
amtierende. Jemand bitte ein Blatt Papier bringen. Wir brauchen ein Blatt Papier. Ich will das jetzt.
Okay. Oha. Du hast ein Blatt Papier.
Ich hab,
zufällig hast du
Spoiler.
Lenny, das war so.
Notiz Nummer 1, frag nach einem Papierflieger.
Oh mein Gott.
Okay. So, Leute.
Was für ein Zufall, dass direkt neben dem Sessel hier ein Block liegt.
Scheiße, guck mal, jetzt habe ich schon das Blatt Papier.
Nee, nimm ein neues Blatt Papier. Das verändert die Aerodynamik.
Wie geht der nochmal? Okay, Leute.
Ich habe es auch komplett vergessen. Ich habe so hohe Töne jetzt gespuckt, Lenny. Wenn der jetzt nicht so krass aussieht.
Leute, so, ihr müsst das jetzt auch kommentieren, was ich hier alles mache für die Leute, die.
Ja, das stimmt, die nur zuhören.
Also, Lenny faltet die eine Ecke auf die Kante des Papiers.
Ja,
so. Stark beschrieben. Sehr gut.
Danke.
Und jetzt nochmal in die entgegengesetzte Richtung.
Ja.
Richtig.
Das ist
ihr
sehr
könnt
wichtig.
Dieses Tutorial auch übrigens live nachmachen, während ihr diesen Podcast
genau.
hört.
Genau, so, jetzt muss ich noch einmal hier nochmal.
Genau, wir haben das
so.
Dann also, ist
das wird jetzt
das ist aber wirklich eine Technik, die ich so noch nie gesehen habe.
Meine ich glaube auch. Dankeschön,
okay,
Dankeschön, Dankeschön.
Ich weiß nicht, wie man das beschreiben sollte, aber du
war das Herr Schmitz, der dir das beigebracht hat? War das der spannendste Moment, der je in einem Podcast hier existiert hat?
Guck mal her, da. Nee, mein Papa hatte ein Papierflieger-Handbuch.
Oh, das ist so ein Dad-Ding.
Ja,
und das ist auch das Deutscheste, was ich jemals gehört habe.
Ja, ein Papierflieger-Handbuch.
So. Ey, was? Okay, das sieht aber nicht aus wie ein Flugzeug-Landing.
Das ist halt auch die Frage, ob das so gegen die Papierflieger-Konvention spricht.
Ich finde, der sieht mega gut
Dankeschön,
aus.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist natürlich auch nicht das beste Papier, muss man jetzt ja auch einmal sagen.
Die Qualität des Papiers hat einen großen Einfluss auf die Aerodynamik des Papierfliegers.
Ich bin noch nicht so ganz überzeugt.
Ich zitter auch noch ein bisschen.
Ich bin jetzt schon sehr überzeugt. Ich glaube, der fliegt extrem gut.
So, das Ding ist, man könnte jetzt, so, das ist das Endprodukt, Leute. Vielleicht habt ihr.
Okay, es hat aber gar keine Spitze, das so.
Nee, es braucht keine Spitze. Das Ding ist, man könnte jetzt hier hinten noch so Flügel hinten so dran machen, damit der auch so oben und unten fliegt. Ich werfe ihn jetzt einfach mal. Das ist jetzt so viel Momentum.
Die Spitze zerstößt die Luft und dann wird der ungleichmäßig der Flug.
Er wird jetzt geworfen. Ihr werdet es nicht sehen, aber es wird jetzt
kommentiert. Aber ihr werdet es hören. Also, der war.
Boah, krass.
Du hast fast meinen Hund getroffen.
Entschuldigung, Ralfi. Nein,
das ist wild
der gewesen. War auch schlecht geworfen.
Also nein, ich habe schon gemerkt, der fliegt besser, als meine jemals hätte können.
Der ist extrem gut geflogen.
Dankeschön, Leute. Tutorial gibt's auf Anfrage gegen einen kleinen Obolus.
Lenny Schmitz, du hast wirklich. Dankeschön. Du hast hier die. Du hast gesagt, der wird krass und er war krass.
Dankeschön.
Ja.
Boah, das ist gerade.
Also ich hoffe, dass nicht, wirklich das wirklich du gibt. Heute Abend richtig schlummern kannst.
Ja.
Der wird gleich aus dem Fenster geworfen. Der wird gar nicht mehr schlafen können heute. Der wird nächste Woche nicht mehr schlafen können.
Ich werde gut schlafen können, weil ich so wunderbar so ausgepowert habe heute. Ich habe wirklich gezittert.
Wie passt du mit dieser breiten Brust ins Bett heute Abend?
Das frage ich mich immer.
Mit einem Lächeln auf den Lippen.
Mit einem Lächeln auf den Lippen. Und es wird noch so viel mehr gelacht, gelächelt und frohlockt in diesem Podcast. Alles nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Also, es ist ja etwas passiert in den letzten Tagen. Es ist ein Film.
Die neue House of the Dragon-Folge kam raus.
Oh Gott, das Wort Dragon benutzt in den ersten Satz. Ja.
Gelogen war das. Nee, es ist ein Film im Streaming erschienen, den ich nicht gesehen habe, wovon ich aber weiß, dass ihr von dem Franchise ein großer Fan seid, vor allem du, Xenia. Es ist ein Film zu einer Serie erschienen, eines beliebten Cartoons, nämlich der Avatar-Film. Lang ersehnt, lang erhofft.
Lang mit 2 A.
Stark. Mhm. Stark. Wie fandet ihr ihn?
Gut.
Ja, ich hatte hohe Erwartungen. Dazu muss man sagen, es gab ja auch ganz viel Buzz rund um diesen Release, weil der Film tatsächlich von dem Paramount-Server geleakt wurde von irgendeinem Hacker. Und das heißt, der Film konnte man schon illegal sehen, so ein paar Monate jetzt vor dem offiziellen Start.
In bester Qualität.
Ja.
Ja.
Ach ja, weißt du das?
Nee. Aber das
wow. Nein, sorry, das war jetzt
aber das ist ja schon krass, dass so ein Film, der Monate vor Erscheinen bereits im Internet irgendwie verfügbar ist und zwar nicht nur irgendwie, also man kennt ja so Cam-Rips und sowas, die so mit ultra übelster Wackelkamera und sowas sind. Nee, das ist ja wirklich in allerbester Qualitätsstufe. Mhm. Das ist schon krass.
Das war schon krass und also man hat es an den Letterboxd-Reviews gesehen, die dann eingeflogen sind, dass das schon viele Leute auch so gemacht haben, den illegal zu gucken. Ich habe gewartet. Ich will mich jetzt gar nicht erst was Besseres ausspielen, sondern ich habe einfach,
du warst geduldig.
Ich war geduldig und ich habe den jetzt letzte Woche gesehen. Und ich war auch sehr hyped, weil ich habe dann auch auf Social Media konnte ich mich fast gar nicht so richtig davor retten, auch mal Edits zu sehen schon oder einzelne Szenen, die dann auch schon auf Social Media gelandet sind.
Natürlich.
Und da habe ich immer versucht, ganz schnell weiter zu swipen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Aber ich habe den Film jetzt gesehen und ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil wir können vielleicht mal kurz drüber reden, worum es geht. Also es geht um das Team Avatar.
Wann spielt dieser Film vor allem?
Jahre später nach den Ereignissen.
Ja, Aang ist wirklich ein junger Erwachsener.
Okay. Mann.
Und er und Katara sind in einer Beziehung. Und die beiden irgendwie als junge Erwachsene zu sehen, wie sie sich dann auch in den Arm fallen und küssen, das war schon so im ersten Moment, oh. Das war schon ungewohnt.
Die schippst du nicht?
Doch, natürlich, selbstverständlich, doch. Nein. Also ich beschwöre mich gar nicht narrativ darüber, dass sie irgendwie jetzt zusammen sind oder sowas.
Ich schon.
Aber es ist, schon irgendwie ein befremdliches Gefühl von einer Serie. Ich habe die als Erwachsener gesehen, ich bin ja nicht damit aufgewachsen, aber ich habe die halt erst vor ein paar Jahren gesehen und fand die auch ganz toll und kann das komplett nachvollziehen, die Liebe dazu. Aber ja, dann diese Kids einfach als Erwachsene zu sehen, wie sie Erwachsenen Dinge tun, ist halt natürlich erstmal befremdlich.
Ja.
Finde ich zumindest.
Ja, also mir ging es direkt so, dass ich gefühlt gedacht habe, wieso sind die alle so hot? Also weil die alle ziemlich viele Muskeln haben. Also das, die wurden extrem jassified, also jede einzelne Figur. Die sind natürlich auch sehr Körperlichkeit gewohnt, weil die natürlich bändigen und sich viel bewegen und so. Aber genau, ich finde, das war vielleicht was, woran man sich gewöhnen musste. Aber sonst sind das schon die Figuren, die man auch kennt aus der Serie. Und ich finde, das ist auch so die größte Stärke von den Machern, dass sie irgendwie wissen, was wir Fans wollen. Also ich glaube, dass dieser Film extrem gut ankommt, einfach bei den Die-Hard-Avatar-Fans, weil es hier einfach um diese Crew geht, die wir ins Herz geschlossen haben, seitdem wir Kinder sind. Und mir kam das sogar zu kurz, diese emotionalen Momente zwischen den Figuren, weil der Plot ist ziemlich dicht in diesem Film. Also es geht um so Luftbändiger, also aber Aang ist ja so einer der letzten Luftbändiger gewesen in der Originalserie, weil, kleiner Spoiler, sein ganzer Stamm ausgelöscht wurde von der Feuernation. Und es geht,
ist das ein Spoiler?
Naja, von der Serie, wenn man die nicht gesehen hat. Ja. War auch leichter Witz, aber man weiß nie. Man kann nie genug Spoilerwarnung aussprechen hier auf diesem Kanal.
In diesen Zeiten.
In diesen Zeiten, you never know. Und in diesem neuen Film geht es jetzt eben um einen Luftbändiger, der im Eis eingesperrt ist. Und
5000 Jahre.
5000 Jahre, ähnlich wie Avatar Aang am Anfang der Originalserie. Und es geht jetzt so ein bisschen um diese Origin-Geschichte von ihm und seinen Kontakt mit einem weiteren Avatar oder einer Avatarin. Und diese mysteriösen Umstände findet jetzt Team Avatar in diesem Film raus. Genau, es macht natürlich auch viel mit Aang selbst, weil er seine Origins herausfindet und auch so ein bisschen die Hoffnung hat, dass er die Luftnomaden wieder populieren kann. Also, dass er so die Luftnomaden
zurückbringt. Er und Katara alleine.
Ich würde es machen. melde dich bei mir.
Aber ich stimme dir komplett zu. Also das ist ja ein Film, der sich halt auch fokussieren muss im Gegensatz zur Serie. Und ich meine, der Titel ist ja Avatar Aang.
Ja.
Und da zeigt ja auch schon ganz klar, worum es geht, um Aang. Und ich muss sagen, am Anfang ist relativ viel Fanservice und dann wird halt diese Handlung durchgerattert, die allerdings jetzt auch meiner Meinung nach kein Meisterwerk ist. Mir persönlich kamen dann doch so ein bisschen die anderen Figuren, also vor allem Zuko und Sokka und Toph, einfach ein bisschen zu kurz. Und was mich dann auch sogar was ich sehr, sehr schade fand, ganz persönlich, einfach auch, weil ich so ein großer Onkel Iroh-Fan bin, der kommt gar nicht vor und wird nicht einmal erwähnt. Ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass er vielleicht einfach nicht mehr lebt. Kann natürlich sein, wer weiß. Aber wir wissen es auch nicht. Und ich hätte mir zumindest mal so einen Satz oder so zu ihm gewünscht oder einen kurzen Moment. Und selbst wenn es einer auf dem Friedhof ist oder sowas, irgendwas hätte mich da sehr gefreut. Stattdessen hätten sie meiner Meinung nach dann auch auf den 1-millionsten Kohlkopfhändler-Gag verzichten können, wobei der auch relativ witzig war. Ich fand den recht unterhaltsam. Der ist sehr dicht erzählt, so wie du sagst. Der hat wirklich eine Menge Action und er sieht wirklich auch atemberaubend aus. Also wirklich in diese gesamte Animation ist so viel wirklich kleinste Detailarbeit geflossen. Die gesamte, also wie die Bilder so zusammengestellt sind, das ist schon alles sehr, 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 sehr schön und fast schon ein Stück weit zu schön. Mhm.
Aber ist es nicht deshalb auch umso bedauerlicher, dass dieser Film nicht im Kino läuft?
Ja, total. Ich hätte den gerne auf der Leinwand gesehen. Ja.
Dito, also ich hätte da gerne Kinotickets für gekauft. Ich wäre da, glaube ich, auch mehrmals ins Kino für gegangen. Deswegen, das ist richtig traurig.
Mhm.
Genau, ich stimme dir total zu, dass ich auch fand, dass es fast schon für mich zu überladen war, weil die Action wirklich also so sehr bunt und sehr viel ist. Ich finde aber den neuen Animationsstil eigentlich auch cool, dass sie sich auch was Neues trauen, dass sie sich dann irgendwie auch vielleicht anpassen an so moderne Sehgewohnheiten. Also ich finde, da habe ich auch so voll viel von den Action-Shots her von so Arcane drin gesehen, sehr dynamisch und das macht alles sehr viel Spaß und ich finde auch, dass der Film deswegen alleine sehenswert ist. Genau, aber ich finde, was mir ein bisschen gefehlt hat, was ja auch Teil der Originalserie ist, ist so dieses so Bodenständige und auch dieses Emotionale, vielleicht auch so kleinere Geschichten und kleinere Brötchen zu backen. Und ich glaube, wenn ich dann jetzt überlege, wie lange wir gewartet haben auf nochmal was, Szenen zwischen diesen Figuren und diese kleinen Brotkrumen, die wir bekommen haben in diesem Film, wo ich auch so sagen muss, genau, was juckt mich jetzt wirklich? Ich möchte einfach sehen, wie es diesen Figuren geht. Und Toph und Zuko sind so zu kurz zu kommen in diesem Film. Also es gab 3 Szenen mit denen.
Ja. Und Toph sagt auch immer wieder dasselbe.
Genau, also. Und also sie wurde so reduziert darauf, einfach so zu Thirst Toph, so diesen Luftbändiger. ich checke, aber trotzdem steckt ja noch mehr in ihr drin.
Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich hatte persönlich das Gefühl, dass so ein bisschen, also es ist so ein bisschen das Phänomen aus so anderen Filmen, die Serien abschließen, wie zum Beispiel El Camino mit Breaking Bad oder The Immortal Man, dieser Peaky Blinders Film, oder zuletzt auch The Many Saints of Newark, dieser Sopranos Film. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, ja, natürlich ist die Geschichte auserzählt und das hier ist schon so ein bisschen auch als für einen Fanservice da. Und ich habe das so ein bisschen daran auch gemerkt, dass Aang einfach auch in den ersten 15 Minuten oder so gleich dreimal im Avatar-Zustand ist, was halt in der Serie noch ein großes Ding war. Und ich will mich gar nicht darüber beschweren. Also ich will jetzt nicht, dass mir ein Strick draus gedreht wird. Es ergibt natürlich komplett Sinn, weil Aang sich natürlich weiterentwickelt hat. Aber das zeigt einfach, dass so ein bisschen da die Luft auch raus ist, die Luft narrativ. Raus ist.
Oh. Ist das ein Meme, das ich nicht kenne? Nein, halt wegen Luftbändiger.
Ach so, wegen, dass die, ja. Die nee, hätte gut, auch gebändigt. Ich fand das auch gut.
Nicht Danke. So gut wie dein Flugzeug.
Ja, da wird aber nie was mehr drankommen.
Aber, Flugzeug? Ja? Achso, das Flugzeug, der Papierflieger. Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen.
So, das ist krass, ja. Dass sich das nicht so in den Kopf gebrannt hat.
Tut mir leid.
Ich denke da immer noch drüber nach.
Ich hoffe.
Hinter meinem inneren Auge. Ich hoffe, ihr auch. Aber, genau, um jetzt nochmal auf den Film zurückzukommen, ich finde auch, ich stimme dir zu und ich denke mir gleichzeitig so, nicht nur wurde Aang so krass seine Fähigkeiten gemaxt, im Gegensatz zu der Originalserie, die von den anderen Figuren wurden so minimiert, war mein Gefühl, weil es gab dann schon auch ein, zwei so Lore-Sachen, wo ich einfach verwirrt war, als auch jemand, der die Korra-Serie gesehen hat. Zum einen, also und auch die Avatar-Serie, weil Katara auch an einer Szene auch irgendwie gefühlt nicht ihre Blutbändiger-Fähigkeiten nutzt. Also da kann man sich jetzt auch drüber streiten.
Daran dachte sogar ich, der nicht so tief in der Lore ist.
Ja, und es gab dann irgendwie ein, zwei Momente, wo ich so war, okay, wieso können diese krassesten Bändiger der Welt, die es damals gab, nicht einen Luftbändiger so erledigen. Das fand ich dann ein bisschen unlogisch. Und dann auch ein, zwei andere Dinge, wie das, es geht auch teilweise um so Nichtbändiger. Und das ist ja auch ein Element, was wir in der Serie auch schon mit Sokka eigentlich erforscht haben, als jemand, der Teil dieser Gang ist und der nie Bändigerfähigkeiten hatte. Und das finde ich eigentlich total das spannende Element, auch zu zeigen, man muss nicht bändigen können, um irgendwie zum Beispiel kämpfen zu können. Und das macht dich nicht aus. Und dass es da ja auch so ein Gefälle gibt in der Welt, dass Bändiger immer die coolsten sind. Und dann kannst du aber auch dich anderweitig behaupten. Und Sokka hat das immer durch seinen Verstand getan. Und ich finde jetzt hier in dem Film ist er so ein bisschen verkommen zu so einer Figur, die wirklich so hilflos ist. So außerhalb des Bändigens. Und die Nichtbändiger werden so aufgebaut am Anfang, als so die coole Truppe, so die Gefahr für die Gang, die dann auch vielleicht so einen Identitätsstruggle haben. Und das führt einfach ins Nichts. Also das wird gar nicht weiter erforscht, sondern die werden dann gefühlt so einfach nicht ausgefüllt als Figuren, was ich schade fand. Also das sind jetzt sehr krasse Detail-Kritikpunkte, aber ich glaube, man hat es einfach hier auch mit einem Fandom zu tun, was sehr krass in der Lore drin ist und was auch auf Details achtet. Ich habe einzelne Kanäle gesehen, die wirklich jedes kleinste Detail im Hintergrund schon analysiert haben. Und da müssen ja auch, gerade weil das die Macher sind, also Brian Konietzko und Michael Dante DiMantino und jetzt nicht Netflix, also man kann da jetzt nicht irgendwie sagen, ah, das ist verwässert oder so, sondern das ist so von den Geniussen selbst, die diese Welt ja erschaffen haben. Und ich habe ein bisschen mehr erwartet. Aber trotzdem sehenswert.
Auf jeden Fall. Ich mochte auch, um auf einer positiven Note zu enden, ich mochte auch, was sie, ich sage das jetzt auch als jemand, der halt Avatar geguckt hat, aber jetzt auch nicht wirklich der größte Crack ist darin, ich mochte, was sie aus den Airbändern machten und aus dem ganzen Luftbändigen, weil gerade die Luftbändiger hier als die Opfer dargestellt wurden, sondern wirklich auch so eine gewisse Komplexität bekommen haben und viele Gesichter. Und das war schon, ohne jetzt was zu spoilern, schon auch sehr interessant. Da war viel auch Liebe zu der Geschichte auch mit drin. Also man merkt auch, dass hier ist kein Cash-Grab. Es ist ein wirklich sehr unterhaltsamer Film mit einer krassen, sehr Solo-Leveling-artigen, kampfartigen Showdown. Aber alles in allem mochte ich den Film und fand den echt solide und sehenswert. Ist allerdings jetzt auch nicht das große Meisterwerk und kommt auch nicht so ganz an die Serie ran. Und vor allem auch mit dieser Figur Taga, dieser Typ, der halt eingesperrt war, wo glaube ich, also der hat sich so ein bisschen reingepresst angefühlt für mich. Ich fand es im Endeffekt nett. Und irgendwie haben das all diese Filme zu diesen Serien irgendwie gemeinsam, finde ich. Ich finde den wirklich noch besser als sowas wie El Camino oder The Immortal, also The Many Saints of Newark oder so. Aber ja, der ganz große Wurf war es jetzt meiner Meinung nach nicht, aber ich mochte den Film.
Ja, ich werde ihn auch noch mal gucken und ich glaube, das könnte auch für die Fans einfach so ein Film sein, den man gerne mal rewatcht, um irgendwie noch mal diese Erwachsenen-Versionen von diesen allseits geliebten und beliebten Charakteren zu sehen. Ich bin halt voll gespannt, wie Seven Havens wird. Das ist ja die neue Animationsserie auch von den Machern, die jetzt, glaube ich, auch schon im Oktober kommt dieses Jahr. Da gibt es auch schon den ersten Trailer, der auf der Comic-Con released wurde und das sieht richtig cool aus.
Worum geht's da genau? Kannst du mich mal aufklären?
Das ist eine Handlung, die nach Korra spielt, also nach den Ereignissen von dem nächsten Avatar im Zyklus, nach Aang. Und genau, es geht halt jetzt um die nächste Avatar nach Korra. Und das ist so ein bisschen so ein Apokalypse-Szenario, das weiß man. Und es wird im Trailer auch schon erzählt, dass Korra irgendwas damit zu tun hatte. Die Leute, die Korra gesehen haben, die wissen, Korra hatte ja wirklich eine schwere Zeit als Avatar. Und genau, das ist aber auch, da wird auch eine Lücke erzählt, die jetzt auch gefüllt werden muss mit Plot, weil wir wissen ja nicht genau, was passiert ist, wieso es dieses Apokalypse-Szenario gibt. Aber es wird halt angedeutet, dass Korra irgendwas mit damit zu tun hat. Oh Gott,
dann muss ich ja bis Oktober auch noch Korra gucken.
Ich kann es empfehlen. Ich mag Korra sehr gerne. Also das, die Serie hat ihre Tiefen auch, gerade weil es ja, ich weiß nicht, wie viele Staffeln?
Vier Staffeln, ja.
Meine ich, gibt. Und ich fand die zweite Staffel tatsächlich am besten, genau. Aber ich finde, für Leute, die verliebt sind in diese Welt und die auch die Originalserie lieben, guckt Korra, weil das lohnt sich dann für Seven Havens. Und genau, da gibt es jetzt auch wieder einen neuen Animationsstil. Und ich habe schon gesehen, dass Fans den auch ein bisschen scheiße finden. Also, weil es einfach ganz anders aussieht wie das Original. Also, es ist ein bisschen, würde ich sagen, Fantasy-iger und auch so vielleicht ein bisschen, kann man abstrakt sagen.
Aber da bist du ja am Start.
Ja, ich bin voll am Start. Die Leute meinen, das sieht halt so kindlich aus, aber ich finde eigentlich nicht, es ist einfach nur bunt und ich finde cool auch, dass die Macher weiterhin, glaube ich, auch so eine Jugendserie machen wollen und jetzt nicht mit dem Alter des Fandoms mitgehen. Und Korra war ja eher erwachsener, könnte man meinen, aber ja, ich freue mich eigentlich drauf, vor allem, weil ja, die neue Avatar auch so ein cutes Animal wieder hat.
Wie heißt die?
Eine Katze.
Echt? Die hat eine Katze?
Ich glaube, Pavi, glaube ich. Ich gucke nochmal nach. Seven Havens.
Gut, während Xenia nachguckt, könnten wir schon mal zum nächsten Thema übergehen.
Genau, was ein etwas größeres Thema wird, eventuell. Dafür habe ich auch diesen Blog eigentlich hier.
Ja.
Es ist nämlich so, dass wir uns mal gedacht haben,
wir bauen jetzt alle Papierflieger.
Exakt. Nein, wir, also beziehungsweise wir drei, werden jetzt ein für alle Male.
Pavi
ist notiert. Macht euch das alle mal auch bei euch Notizen, damit ihr es wisst, wenn die Serie rauskommt. Wir machen jetzt jedoch einen kleinen Wettkampf, veranstalten wir, zwischen Filmfranchises. Wir lassen verschiedene Filmfranchises antreten, um genau zu sein, 16
Filmfranchises. 16
Filmfranchises? 16 Filmfranchises.
Ich habe noch nicht mal 16 Filme in meinem Leben gesehen.
Ja, dann ist es schwierig. Ich habe mir aus den 20 erfolgreichsten Filmfranchises aller Zeiten, finanziell erfolgreichsten Filmfranchises aller Zeiten.
Geht mal wieder nur ums Geld.
Genau, es geht wieder nur ums Geld. Nein, aber ich muss hier eine Auswahl treffen und da habe ich mir 16 von rausgepickt. Und damit es alles in den Turnierbaum passen kann.
Also ist Fuck You Goethe dabei.
Fuck You Goethe zu 100% wirst du da drin nicht finden, sondern viele andere Sachen. Und ich habe einen Turnierbaum erstellt.
Deswegen dieser etwas glanzige College-Blog von dir.
Wirklich, das ist alles händisch. Habe ich das angefangen. Und ich werde euch auch noch nicht sagen, was so alles da drin vorkommt. Ich werde das Ganze immer mit jedem weiteren Duell offenbaren, um was es gehen wird.
Sag mal ehrlich, dieser College-Blog, der College, besteht.
Wir müssen über den reden.
Ja, genau, der besteht seit deiner Schulzeit, oder? Ja,
da hinten sind auch deine Povi-Hausaufgaben.
Das sind, warte, hier habe ich irgendwas. Ja, hieß was zu meiner Hausarbeit, zu meiner Masterarbeit.
Du bist noch so ein händischer Typ, ne?
Ich bin
ein
händischer Typ.
Du packst noch an.
Das ist irgendwie, das ist.
Ja, der trägt doch auch Latzhosen, das der Lenny.
Ja, ab und also an mal sowas.
Der ist ein Handwerker bei ihm verloren gegangen.
Auf jeden Fall.
Ich finde aber auch ein bisschen kriminell, dass du halt auf so Karo-Papier schreibst, Lenny.
Visuelle
Kultur. Sorry, aber du machst doch keine Matheaufgaben.
Ja, nee, mache ich auch nicht. Also so, es tut mir, ja, warte, was ist Filmsemantik?
Ich bin auch, ich glaube, da schneiden sich wirklich die Geister und viele werden jetzt ausrasten, aber ich bin auch komplett liniertes Papier. Also oder? Wenn man natürlich nicht.
Boah, nee, ich bin Team Blanko-Papier.
Blanko ist auch
Leute. Also das Ding ist, also ich hatte mir immer nur einen College-Block geholt und das war meistens dann
in deinem Leben.
In meinem Leben.
Ein College-Block.
Nein.
hat für die ganze Schulzeit gereicht.
Also das Ding ist, Anfang meiner Schullaufbahn war meine Mutter auch irgendwie noch so dahinter, dass ich das so ordentlich mache. Mhm. Und irgendwann herrschte dann Anarchie und so spätestens ab der Oberstufe hatte ich so einen Kontaktblock für alles.
Ja.
Ich hatte auch so einen so Hefter. Ja. Und dann habe ich nie was abgeheftet, sondern es fiel dann immer alles raus. Ja, so behandle ich auch heute noch meine Dokumente.
Ja. Eine Internetdiskussion, die ich liebe, ist, welches Schulfach welche Farbe ist. Oh, ich bin da komplett deep drin.
Ich
habe sehr, sehr starke Meinungen.
Okay, ich habe auch starke Meinungen.
Blau, Deutsch.
Deutsch, ja.
Englisch, Leute.
Nein.
Blau ist...
Nein. Och, okay, Leute, jetzt bin ich sehr gespannt. Okay. Was ist rot?
Mathe. Okay. Oh, sehr gut. Ja, das ist wichtig.
Gelb?
Warte, okay, gelb muss ich überlegen.
Gelb war bei mir sowas Politikmäßiges.
Bei mir war es Englisch.
Bei mir Chemie. Nee, Englisch ist also
Chemie.
Wirklich.
Chemie hatte ich gar nicht mehr.
Ja, auch abgewählt direkt.
Also alle Naturwissenschaften, die ich irgendwann nicht mehr hatte, waren bei mir so schwarz.
Ja, ja.
Da hatte ich dann immer so alles drin.
Okay, spannend. Physik, was habt ihr denn noch? Was
haben Grün wir noch? Ist okay, so viel Grün für
Bio. Sorry, Lenny, aber... Erde, Pflanzen,
der blaue Planet ist bei mir grün, Leute. Also.
Nee, oh mein Gott, sorry, ich weiß ja nicht, wo du zur Schule gegangen bist. Ne? Aber ja, nicht in Deutschland.
Nicht in Deutschland. Nicht hier. Grün ist bei mir auch eher Bio, ja.
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 Wir haben halt recht.
Ja. Sorry, aber also blau-deutsch fühle ich 100%, nee. Rot-Matte fühle ich 100%. Ja.
Nee. Bei mir war deutsch-weiß.
Ja, natürlich.
Du hattest natürlich. So weiß als Farbe von deinem Test.
Ja, Entschuldigung. Wirklich? Oder okay. Durchsichtig, ich weiß es nicht mehr. Aber Deutsch war bei mir irgendwas, so eine NPC-Farbe.
Ja, und Pfeffer ist das schärfste Gewürz, das du kennst.
Oh Mann, Leute. Oh. Ja, aber immerhin können wir uns auf Mathe einigen. Weil ich finde, was anderes für Mathe zu verwenden als Rot, das ist wirklich absurd.
Bügelst du deine Hosenträger oder steamst du sie?
Ich bügel.
Ja, stark.
Ich bügel. Ja, wird gebügelt, oder? Es ist, ich bin wirklich eine wilde Person.
Lenny ist halt ein bisschen zu spät gekommen zum Podcast, weil er noch seine Unterhosen steamen musste.
Es gab eine Zeit, wo ich meine Unterhosen gebügelt habe, tatsächlich.
Oh, wow.
Ja, und dann ist irgendwann ist dann der Gedanke gekommen,
das muss
man juckt eigentlich. Also, was bringt das?
Was? Aber juckt? Du bügelst doch auch.
Nee, also juckt, also
ach so, bügelst, dann juckt. Okay, sorry, tut mir leid.
Das ist mein rostiges,
ich hab das wirklich so verstanden.
Das rostige Bügeleisen, so, das ist schwierig.
Ja, wenn du fertig bist, musst du es schon auch rausholen.
Ja. Ne? Nein, aber ich bin ein Bügler.
Du bist aber nur ein Bügler, weil du dabei Filme gucken kannst.
Richtig, ich bin Systembügler.
Du und Team Jonas, ihr seid die Bügelfraktion.
Richtig.
Ich habe halt kein Bügeleisen, deswegen,
Also wenn du was gebügelt möchtest.
Ohne Scheiß, ich gebe euch einmal einen Tipp. Steamer ist so geil.
Ist Bullshit.
Ist überhaupt kein Bullshit. Das Bodenlos, ist viel geiler als Bügeln.
Ich werde, glaube ich, mir niemals einen Steamer holen.
Steamer sind so geil. Das geht so schnell.
Ich finde auch das Wort Steamer ist.
Und außerdem stehst du dann da mit in deiner Wohnung und steamst du deine Klamotten.
Nee, ich schmeiß so ein T-Shirt über einen Stuhl. Und dann steam ich, der Steamer ist sofort an. Der ist sofort an.
Ist der so laut?
Der ist nicht laut.
Okay. Der ist, ich glaube, wenn ich an der Wohnung vorbeigehen würde und jemanden sehen würde, der steamt, würde ich lachen.
Schön. Ist das gesteamt? Sieht man.
Oh. Ich habe heute keine Zeit gehabt.
Lenny Aguido Maria Kretsch.
Ja, wirklich.
Das ist wirklich hart.
So. Ey, so schlecht ist das doch gar nicht.
Nein. Ja, ist das gut.
So, Leute, Entschuldigung.
Ja.
So,
jetzt geht es hier mal um die WM, ja? Richtig. Um die Franchise-WM.
Um das Franchise-Turnier. 16 Film-Franchises treten gegeneinander an. Und wir küren das einfach einmal qualitativ beste Film-Franchise. Und dafür gehen wir in verschiedene Duelle. Es sind 16.
Ich bin mal gespannt, ob ihr das überhaupt wisst. Was sind 16 Teams? Ist das, was ist das? Das Halbfinale?
Ist ein Achtelfinale, ne? Boah, stark.
Mhm. Sehr gut.
Das wusste ich auch.
Sehen jetzt auch gewusst.
Ja.
Wegen 16, Hälfte davon.
Achtel.
Ne?
So.
Boah, man merkt, dass du Karo-Papier hast.
Ja. Ne? Ist wichtig. So, wir gehen rein.
Wir gehen rein.
In die erste Konstellation. Und das wird das Duell sein. Das Conjuring-Film-Franchise gegen Pirates of the Caribbean.
Oh, das ist schwer.
Das Ding ist natürlich ein bisschen schwierig, so auch zu machen. Woran machen wir das fest? Welches Film-Franchise gewinnt?
Vibes.
Deswegen
Vibes.
Okay, wir gehen nur noch Vibes. Ich habe uns aber auch Vibes. Mal Fragen noch so mit in die angestoßen. Vergleiche den besten Film des Franchises mit dem besten Film des anderen Franchises. Ja. Und welches Franchise hat generell insgesamt mehr gute Filme?
Ich bin ganz offen, für mich ist der beste Film des Conjuring-Franchises The Conjuring.
100%.
Ich glaube, also ne, ich mag das Conjuring-Franchise, wobei ich auch viele Filme aus dem Conjuring-Franchise nicht mag. Aber so 1 und 2 sind für mich die besten Filme im Conjuring-Franchise.
Wir haben ja auch mal ein Ranking-Video gemacht und da ist Conjuring auf der 1 gewesen, der erste Teil. Ich mag Annabelle 2 auch noch, einfach nur wegen der Atmosphäre und diesem Vintage-Setting. Ich weiß nicht, wann das spielt, irgendwie in den 20ern oder so, weiß ich nicht mehr. Aber ich würde generell behaupten, dass für mich Pirates of the Caribbean einfach ein bisschen das geilere Franchise ist, weil, also klar, es ist so am Ende abgeflacht mit der Qualität, aber am Anfang gab es diese ersten drei starken Filme. Und die würde ich alleine so von der Menge her
von der Menge
mehr als mehr gute Filme werten als die
Conjuring. Ich muss ganz offen sein, wenn irgendwie wir jetzt sagen würden, lass uns heute Abend Filmeabend machen. Ich würde lieber einen Fluch der Karibik-Filmeabend machen als einen Conjuring-Filmeabend, muss ich ganz offen sein.
Same. Also ich meine, bei mir rennst du eh offene Türen ein mit Pirates of the Caribbean. Aber auch so auf einer objektiven Ebene würde ich sagen, die Conjuring-Filmreihe hat auch wirklich potenziell mehr Durchhänger, als dass sie wirklich
gute Filme hat. Ja, aber was ist mit Patrick Wilson?
Ja, Patrick Wilson.
Ist das nicht was sich umstimmt?
Was ist mit Orlando Bloom?
Orlando Bloom.
Ja. Das stimmt, ja. Will Turner. Aber Johnny Depp.
Ja.
Ja, ja, gut. Aber ich muss auch sagen, ich ja, also auch Fluch der Karibik hat ein paar echte Stinker gehabt.
Nee, also 4 und 5,
4 und 5 sind echt.
Reden. Dieser Film mit den Meerjungfrauen, aber der war schon nichts für mich.
Der war stupid.
Ja.
Ich finde auch schon, also wirklich ultra stark ist nur der erste meiner Meinung nach. Ich finde auch, ich hab auch noch wahnsinnig Spaß mit Teil 2. Und ich finde auch Teil 3 hat für mich auch schon so diese gesamte Jack-Sache bei seiner.
Wobei viele Teil 3 ja als den besten Film der Reihe bezeichnen.
Ich
wollte
gerade sagen, ich liebe Teil 3.
Ja, ich mag Teil Jack nicht, wo Jack so alleine da ist und so komplett crazy geht.
Das
nervt mich richtig.
Ich werde niemals meinen Kumpel vergessen. Wir saßen damals, wir saßen damals bei Teil 3 im Kino und der hat sich irgendwann zu mir umgedreht und hat einfach wirklich mir gesagt: so, boah, der Film könnte 12 Stunden lang gehen und ich würde ihn noch geil finden.
Stark. Ich fühle das.
Ja. Also, ich finde halt, der dritte hat halt so voll die Atmosphäre. Ich finde, es ist so ein bisschen wie Harry Potter Teil 3. Der ist halt so darker. Der zweite hat halt diese echt schwierige, schlecht gealterte Szene irgendwie bei diesem
mit den Natives. Ja.
Und der erste ist halt iconic. Also ich muss sagen schon, Pirates of the Caribbean ist es für mich, gewinnt für mich dieses Spiel.
Pirates of the Lidalabin, scheiße.
Die Lidalabin. Ich habe Alpa in der Fangbesprechung, sorry, dass wir wieder drüber reden, TikTok-Lingo beigebracht. Wegen Lesbians und Lidalabins.
Weil das ja zensiert wird von TikTok und dann das S als Dollar bezeichnet wird. Stark. Das habe ich gelernt. Jetzt muss ich an Pirates of the Lidalabin denken.
Jetzt bist du auch endlich da drin.
Wenn dieser Film 13 Stunden gehen würde.
Aber ich glaube, also wir sind hier einfach relativ klar auf der Seite von Fluch der Karibik. Obwohl wir ganz viel Liebe für Conjuring haben, das ist ja auch. Und wenn ihr irgendwie sagt, boah, wie könnt ihr dieses oder jenes wählen, dann fuck off. Wir entscheiden hier nach Vibes.
Wichtig auch, so guck bitte hier nicht hin, während ich mir das hier so notiere alles. Okay, das heißt, Pirates of the Caribbean zieht ins Viertelfinale.
POTS. POTC.
Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Duell. Die beiden Franchises. James Bond gegen Transformers.
James Bond.
Okay, James Bond. James Bond next.
Also,
James Bond, ich will gar nicht diskutieren.
Ja, ich will auch nicht diskutieren. Nimm einfach James Bond.
Okay, das ist eindeutig. Okay. Yeah.
Wieso möchtest du dich für Transformers
aussehen? Nee, ich habe gedacht, dass wir jetzt hier nochmal krass diskutieren und elaborieren, warum ist James Bond wieder, aber das können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen, wenn es weitergeht. Wir hätten noch als nächstes das Duell. Ich glaube, das wird auch sehr eindeutig. Fast and Furious gegen Herr der Ringe.
Oh, okay. Sorry, aber das ist ja wirklich so, ich weiß nicht, was für Fußball-Äquivalente es gibt von Mannschaften, deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, Herr der Ringe ist der klare Gewinner.
Ja, das ist so KFC Uerdingen gegen Real Madrid.
Ja. Danke.
Ja. Ich habe es mir mal notiert, Herr der Ringe, ich habe das auch schon aufgeschrieben, bevor ich überhaupt was gesagt habe, weil ich mal so davon ausgegangen bin.
Ja, ist ein Instant-Win. Oh, aber das heißt, wir werden gleich wahrscheinlich Fluch der Karibik
ihr wisst noch gar nicht, in was für Gefilden wir uns bewegen hier. Wir hätten auf jeden Fall ansonsten, hätte ich noch das Duell des Marvel Cinematic Universe gegen Jurassic Park, wo auch Jurassic World und so inkludiert ist. Also, das kann jetzt noch schwierig werden.
Gegen tiefe Tiefs.
Also, wir können ja nochmal kurz generell sagen, was für uns so die jeweiligen besten Filme sind. Ich glaube, bei Jurassic Park ist es sehr eindeutig, was man da kühlen kann.
Jurassic World, ja.
Natürlich, ja. Bei Marvel sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, da gehen die Meinungen wahrscheinlich auch durcheinander.
Stimmt. Aber es ist ja auch, also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen so Lieblingsfilmen und irgendwie Filmen, den man als besten Film bezeichnen würde. Ich bin wirklich auch immer noch, ist ein bisschen ein Cold Take, aber Captain America and the Winter Soldier ist bei mir ganz, ganz, ganz weit oben im MCU.
Da habe ich auch ein kleines Herz für. Einfach wegen so diesem Red Skull und sowas. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Ich mag aber auch am meisten Civil War, also es ist jetzt kein Hot Take, sondern
Civil War oder Infinity War?
Ich sag immer Civil War ist mein Liebling.
Spannend.
Weil ich finde einfach das Philosophische, so diese philosophische Debatte in diesem Film einfach spannend. Und diesen Streit, der entbrennt, ne, zwischen Cap und Tony Stark, finde ich eigentlich immer am spannendsten, weil das ist, finde ich, der Film, der am meisten anzubieten hat, was die Figuren angeht.
Ich würde auch noch mal Guardians of the Galaxy 1 und 3 reinwerfen in den Ring. Auch sehr starke Filme, meiner Meinung nach. Das Iron Man 1, da gibt es schon auch viel, was ich, dem ich sehr viel abgewinnen kann.
Ja. Also ich muss auch tendenziell wirklich sagen, jetzt, wo wir so darüber reden, ich meine, das Marvel Cinematic Universe hat auch wahnsinnig viele Stinker, also wirklich unglaublich viele.
Gerade in letzter Zeit.
Aber ich würde trotzdem tendenziell sagen, es fallen mir, glaube ich, also ich glaube, kein Film vom MCU kommt an die Qualität von Jurassic Park ran.
100%.
Aber trotzdem würde ich sagen, ich hätte, glaube ich, könnte dir mehr Filme beim MCU nennen, die ich mag, als dass ich bei Jurassic
Park sagen würde. Mir persönlich, ich habe auch mehr Gefühle zum MCU. Ja. Also ich bin auch einfach nicht so ein großer Jurassic Park-Head wie jetzt Marius zum Beispiel.
Der würde jetzt hier auslassen.
Genau. Wenn er hier wäre, würde er Jurassic Park wählen, aber ich bin bei Marvel.
Man muss ja auch respektieren, einfach, dass Marvel auch im Kino was abgerissen hat, was wirklich auch wenige andere Filme in irgendeiner Weise zuvor geschafft haben. So ein zusammenhängendes Universum. Nicht, dass es das vorher nicht schon gab mit Universal Horror, dies und das. Natürlich gab es das schon, aber trotzdem, das ist also der Stellenwert, das muss man auch einfach mal anerkennen, dass das schon krass ist, was für einen Fußabdruck das im Kino auch und in der Filmwelt hinterlassen hat. Viele würden aber auch sagen, was für einen negativen Fußabdruck das hinterlassen hat und zu einer Franchisifizierung und Kommerzialisierung des Kinos geführt hat. Nichtsdestotrotz hat es uns ja auch viele unterhaltsame Stunden im Kino beschert. Es tut mir in der Seele weh, weil ich so Jurassic Park auch wirklich sehr, 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 sehr liebe. Aber ich denke halt auch an die Jurassic World Filme.
Ja.
Ich denke halt auch an die späteren Jurassic Park Filme. Und da ist einfach auch mittlerweile, es gibt mittlerweile mehr schlechte Jurassic Park Filme als gute.
Ja, 100%. Also ich glaube, man kann sich ja darauf einigen, wirklich so Jurassic Park 1 gucken. Und eigentlich gefühlt danach musst du nichts mehr gucken. Also
Das Gute ist aber auch, wir sind drei Leute, wir können abstimmen.
Ja.
Weil ich würde trotzdem, ich glaube, ich würde mich trotzdem dann doch eher für Jurassic Park entscheiden.
Oh, okay. Nee, ich bin beim MCU. I'm sorry.
Ja, ich auch. Es ist krass, dass ich das mal sage, weil ich bin auch Nummer 1 MCU-Kritikerin. Aber jetzt in der Combo habe ich schon auch das Gefühl, dass das MCU auch wandelbarer ist.
Ja.
Also einfach, weil es so viele unterschiedliche Filme gibt. Alleine sowas wie Black Panther oder jetzt letztens erst Thunderbolts. Also ich finde das einfach wegen der Vielfältigkeit würde ich das MCU wählen.
Dann lass das MCU wählen. Das heißt, wir haben gleich MCU gegen Herr der Ringe. Lass du einfach das ganze Turnier überspringen und einfach Herr der Ringe auf Platz 1
packen. Ich hab so ein bisschen wild gemischt, damit wir vielleicht erahnen können, was für Duelle es später noch geht.
Okay, finde ich gut.
Wir hätten als nächstes Duell Twilight gegen Minions, beziehungsweise ich einfach unverbesserlich.
Twilight, ihr könnt diese Diskussion unter euch führen, mir ist es so egal.
Ja, ich bin für Twilight.
Ja, ich auch.
Also ich muss ehrlich sagen, so, ich habe meinen Spaß mit den Minions und ich finde auch ich einfach unverbesserlich. Eins ist ein sehr guter Film, aber der Impact, wobei der Impact so in WhatsApp-Gruppen, ich glaube, der ist schon größer von den Minions.
Du hast recht.
Aber trotzdem, ich bin für Twilight.
Ich bin wie eine gebügelte Unterhose. Juckt.
Okay, ich würde auch noch mal kurz sagen, ich liebe die Twilight-Filme. Ich kann mir die immer angucken, wenn es mir schlecht geht, an einem regnerischen Herbsttag. Ich gucke einen Twilight-Film und mir geht's gut. Deswegen.
Dann gibt es jetzt Sad Papoy Noises von den Minions, aber also ich
Banana. Bin auch, ich finde die Minions sind halt so spannend, weil am Anfang fanden wir sie alle nervig, am Anfang fanden wir sie einmal kurz cool, dann fanden wir sie nervig.
Mhm.
Jetzt finden wir sie wieder cool. Das heißt, bald kommt wieder die Phase, wo wir sie alle wieder nervig finden.
Deswegen
wir sind Trendsetter.
Ja, genau. Wir sagen jetzt schon, Leute, packt euren Minions-Merch weg, der wird wieder uncool.
Falte deine Minions-Unterhose.
Eins meiner Lieblingsbilder im Internet ist dieser Minion auf dem E-Scooter.
Ja,
das ist das beste Bild des Internets.
Oh, das ist so geil, ich liebe es auch. Also ich liebe es fast so sehr wie das nächste Duell, das da lautet Star Wars gegen Avatar.
Welches
James
Avatar?
Cameron.
James Camerons Avatar.
Star Wars.
Grrr.
Punkt.
niemand ist Fan von James Camerons Avatar. Diese Debatte haben wir häufig geführt, auch hinter den Kulissen im Team. Nein, jetzt werden bestimmt ganz viele Leute einfach in die Kommentare schreiben, nein, ich liebe Avatar von James Cameron und ich sehe euch, ich bin aber kein Fan von James Camerons Avatar.
Ich treffe mittlerweile ganz viele Leute, die wirklich sagen, Avatar ist ihr Lieblingsfilm oder die Avatar-Reihe ist ihre Lieblingsreihe. Das ist schon auch spannend. Also der Fußabdruck von Avatar ist, den kann man nicht unterschätzen.
Aber seid doch mal ehrlich zu euch. Außerhalb des ersten Teils
Ich habe das jetzt auch schon mehrmals gesagt, ich mag 2 und 3 so wirklich gar nicht.
Ja, ich finde aber auch wirklich, der popkulturelle Fußabdruck von Avatar ist wirklich ein Fliegenschiss. Also so im Gegensatz zu Star Wars.
Im Gegensatz zu Star Wars ist alles.
Definitiv.
Ja. Aber okay, also.
Wir heißen Cinema Strikes Back, also wir müssen.
Star Wars wäre fatal, wenn das nicht passieren würde.
Boah, ich sag, Finale wird Star Wars gegen Herr der Ringe.
Das wissen wir nicht.
Ist Game of Thrones dabei?
Ich bin gespannt. Twilight gegen Marvel.
Nee, wir hatten das Finale schon mit Twilight gegen Minions.
Das stimmt. Das ist ja eigentlich wirklich, da werden die wahren Battles gefightet. Genauso wie bei dem nächsten Battle. Shrek gegen Mission Impossible.
Spannend. Sehr spannend. Ich finde, es gibt die sympathische Antwort. Die ist wahrscheinlich Shrek. Aber ich möchte mich dennoch auch mal für Mission Impossible stark machen, auch wenn sie diese letzten beiden Filme auch wirklich in den Sand gesetzt haben, die wirklich kacke sind. Mhm. Ich find den Abschluss dieser Reihe wirklich nicht gebührend für das, was zum Beispiel Mission Impossible Fallout war und Rogue Nation und so weiter, die ich so geil finde. Plus die ersten Filme. Also ich finde, da darf man, also ich gehe mal davon aus, dass wir Shrek gewinnen lassen. Aber ich möchte auch doch noch mal auch eine Lanze für Mission Impossible brechen.
Du möchtest so die letzten Worte vom Todesstoß für Mission Impossible mal raushauen.
Ja, ich habe sogar auch ein bisschen ein Herz für die Mission Impossible Filme, obwohl da Tom Cruise mitspielt. Ja. Ich liebe diese Szene mit Henry Cavill im Badezimmer.
Ja, ja, die
also
ist geil.
Alleine deswegen könnte man meinen, es wäre eine Gefahr für Shrek, aber wir sind
die
jetzt
haben
ehrlich,
sich's auch mit Dead Reckoning selber kaputt gemacht.
Ich finde auch wirklich, also so die letzten beiden Teile waren wirklich massiv kotige Filme. Also die haben mir.
Die
haben mir wirklich gar nicht gefallen. Ich finde auch so Mission Impossible 2 gibt es ja auch wirklich so die Leute, die das feiern. Mhm. Ich gehöre nicht dazu. Aber man muss aber Shrek, finde ich, darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es Shrek 3 und Shrek 4 gibt. Und der erste gestiefelte Katerfilm, der zählt auch noch dazu. Und den finde ich wirklich absolut nervig.
Der erste gestiefelte Katerfilm ist wirklich der Tiefpunkt des Franchises.
Humpty Dumpty ist so eine Kackfigur. Dieses verdammte Ei ist für mich so genervt.
Eine der nervigsten Figuren, die jemals geschrieben wurde. Aber dann gibt es gestiefelte Kater 2, was ein modernes Meisterwerk ist.
Ich habe den immer noch nicht gesehen.
Hey, du musst das machen.
Das ist wirklich so ein unfassbar geiler Film und deswegen.
Ich glaube, deshalb können wir auch deine Meinung einfach jetzt nicht akzeptieren, so, weil du weißt nicht, wie gut.
Lenny, wir treffen uns mal und dann gucken wir City of God und dann gucken wir der gestiefelte Kater 2.
Richtig. Und dabei weil City of God auch einen geografischen Anteil hat, weil es in Brasilien spielt, nehme ich da noch meinen grünen Ordner mit. Stark. Das war wirklich eine lange Herleitung.
Brasilien grün passt für mich.
Ja, das stimmt. Ja, aber auch ein bisschen gelb.
Ja.
Das letzte Duell, bevor wir ins Viertelfinale gehen, wäre das DC Extended Universe gegen Tribute von Panem.
Du möchtest einfach mich gegeneinander ausspielen?
Nee, ich
das glaube ich kann hier auch schon mal ein bisschen was hinschreiben.
Also ich muss einfach für Tribute von Panem sein, einfach weil ich ein krasser Fan bin. Aber ich gehe auch total mit, wenn wir jetzt allgemein das DCU auswählen.
Aber ich finde, Tribute von Panem piekt auch mit, stehe ich gerade auf dem
Catching Fire.
Ja.
Also das ist ganz klar das Highlight. Und ich finde auch die vier Hunger Games Filme, die letzten beiden waren jetzt auch nicht so Meisterwerke.
Das stimmt.
Ja. Dafür war halt Catching Fire wirklich grandios.
Mich würde dann
wie hieß der denn auf Deutsch nochmal?
Oder
hieß der auch Catching Fire?
Ja, ich glaube schon.
Gott, ich bin da.
Die wichtige Frage ist dann, Alper, was du denn beim DC Extended Universe als den besten Film auserkoren würdest.
Oh, das ist wirklich nicht leicht. Lass mich kurz überlegen. Ich bin wirklich großer DC-Fan, aber ich mag da auch wirklich die meisten Filme einfach nicht. Ich bin da ganz offen. Also ich finde die wirklich teilweise auch einfach räudig. Also je nachdem, über welchen wir sprechen, ich muss
so
sagen.
So ein klassischer Man of Steel, damit ist man so sicher. Aber ich finde auch den finde ich auch maximal okay.
Boah, echt? Ich bin jetzt nicht so ein riesen Man of Steel-Fan.
Ja, das meine ich ja maximal okay.
Ja, maximal okay.
Also ich glaube, wir können ja mal über den Tiefpunkt sprechen.
Das ist Black Adam?
Nee. Nee. Ich find Black Adam wirklich räudig, aber also Wonder Woman 1984 ist wirklich eine Beleidigung des guten Geschmacks, jeglichen Geschmacks. Habt ihr den mal gesehen?
Nee, ich hab den nicht
gesehen. Der ist wirklich mies.
Der ist so hanebüchen unfassbar.
Ist das der mit Pedro Pascal?
Ja.
Ah ja.
Und er ist auch noch okay in dem Film, aber wird auch komplett underused. Boah, also ich bin wirklich bei Batman wie Superman, muss ich sagen.
Ja, auch wenn er auch seine Probleme hat.
Ja, natürlich hat er seine Probleme. Der hat sogar ganz massive Probleme. Aber wenn ich mir so andere Sachen angucke.
Also allein diese Konstellation ist, ich finde, dafür hat er schon so ein paar Pluspunkte, dass es das gegeben hat.
Ich nehme das zurück. Ich glaube wirklich, bei mir ist mein Highlight ist dann wirklich, also so leid es mir tut, und ich würde nicht mal den als perfekten Film bezeichnen, Zack Snyder's Justice League. Es tut mir leid, aber er ist meiner Meinung nach der beste Film in der Reihe.
Kann ich verstehen.
Aber ja, die besteht aus vielen sehr nicht so tollen Filmen.
Ja.
Bin ich ganz offen. Ich weiß gar nicht, ob man den dazu zählt, aber The Suicide Squad darf man auch nicht vergessen, aber ich glaube, der wird schon danach eher zum.
Ich glaube nämlich auch.
Ich kann das auch nochmal schnell nachgucken. Gerade halte ich mich auch zurück, weil ich bin verwirrt, was alles dazu zählt.
Ja, ja, es ist auch
verwirrend. Ich sage das als DC-Fan, es ist verwirrend, ja.
Aber man muss ja auch mal wirklich sagen, so einen Totalausfall wie jetzt Wonder Woman bietet Tribute von Panem ja nicht. Auch wenn man da sagen kann, dass da nicht alle gleiche Qualität haben. Aber
das
stimmt.
Es gibt halt weniger Filme auch, deswegen ist es immer schwierig, das zu vergleichen. Aber ich würde schon argumentieren, dass selbst für mich der schlechteste Tribute von Panem-Film der erste Teil des dritten.
Mockingjay. Also,
genau, ist das Mockingjay?
Mockingjay Teil 1. Ja. Ich habe gerade auch die Liste vor mir. Okay. Es ist Tribute von Panem, Tribute von Panem Catching Fire und dann die beiden Mockingjay-Filme. Genau. Und dann, den habe ich halt noch nicht gesehen, von 2023, The Ballad of Songbirds and Snakes.
Ja, The Ballad of Songbirds and Snakes fand ich ja wirklich so solide, aber das war jetzt auch nicht der Burner. Ich habe jetzt große Hoffnungen in Sunrise on the Reaping.
Kommt der dieses Jahr?
Ja, der kommt dieses Jahr im November. Und ich bin aber, also wirklich, ich würde sagen, der erste Teil kann sich sehr sehen lassen. Das ist auch so ein ikonischer Film. Und gerade damit dieser Shaky Cam, wie da gearbeitet wird, ist auch richtig toll und innovativ. Und der zweite Teil ist einfach der perfekte Film für mich. Also er ist wirklich so vom Pacing her, ich habe halt noch nie so einen gut beschnittenen Film gesehen, der keine Länge hat.
Ich war, als ich Catching Fire gesehen habe, war ich saugeflasht, weil ich mir dachte, boah, krass, das ist ein richtig guter Film. Mm,
und gerade in diesen so Rahmenbedingungen von so einem Teenie-Franchise, also erreicht er genau so krasse deswegen. Höhen und ist so ernst zu nehmen und einfach auch so eine tolle Dystopie, die da gezeichnet wird. Deswegen
stimme ich zu.
Ja.
Ja, von mir, also ich werde da das DCEU gar nicht verteidigen. Ich meine, das DCEU hat halt den Ruf, den es hat, und es gibt da auch viele Verfechter und Snyderisten, Zack Snyder-Fans, aber ich bin ein großer DC-Fan, aber ich zähle mich nicht zum, also ich bin kein DCEU-Fan, deswegen kann von mir aus Hunger Games gewinnen.
Ich glaube, du wirst aber noch deiner Meinung bezüglich des besten Films revidieren wollen, denn tatsächlich zählt The Suicide Squad noch zum DC Extended Universe.
Okay, dann würde ich sagen, also ich hätte gedacht, dass der irgendwie für sich steht.
Aufgefasst, quer Wikipedia.
Es ist DCU ist ja eh so ein Sammelbegriff und nicht vergleichbar mit dem MCU oder sowas oder was auch immer die da versucht haben. Weiß ja eh auch kein Mensch. Aber ich mag The Flash nicht. Ich mag die Aquaman-Filme nicht. Ich mag Shazam Fury of the Gods nicht. Ich mag Black
Shazam
Adam nicht.
Shazam war ja so scheiße, das stimmt.
Ich bin sogar, also obwohl der gute Kritiken bekommen hat, ich mag Birds of Prey nicht.
Ich mag Blue Beetle auch nicht.
Blue Beetle ist so der 0815-igste Film, den ich je gesehen habe. Der Original, die Kinofassung von Justice League ist auch einfach eine Beleidigung. Es ist wirklich so scheiße. Genauso Suicide Squad von David Ayer ist wirklich meiner Meinung nach ein unfassbar beschissener Film.
Okay, klingt wirklich so, als könnten wir gut mit Tribute von Batman.
Ja, wirklich, ist auch so. Ich habe ein Herz für die Zack Snyder-Filme, für Man of Steel, Batman wie Superman und vor allem seinen Justice League. Ich würde für die eine Lanze brechen und die haben aber auch ihre Probleme. The Suicide Squad hingegen mag ich persönlich extrem sehr. Ist aber natürlich auch wieder typisch klassisch James Gunn. Ne?
Mhm.
Aber von mir aus kann Hunger Games gewinnen.
Ist notiert.
Was ist denn bei dir, Lenny?
Ich würde auch mitgehen, oder?
Okay.
Habe ich nicht viel zu sagen. Wir kommen ins Viertelfinale. Und das erste Duell, die erste Konstellation ist da. Ein sehr spannendes Duell, wie ich finde. Nämlich Pirates of the Caribbean gegen James Bond.
Das ist kein knappes Duell, Leute.
Was? Findest du nicht?
Weil Pirates of the Caribbean gewinnt.
Ja. Wirklich?
Nein, ich weiß es ja nicht.
Also ich würde mich mal ganz groß für James Bond aussprechen, auch wenn da natürlich auch nicht nur Meisterwerke geschaffen wurden.
Ja.
Mhm.
Ach oh Gott.
Nein. Also Lenny ist ja Nummer 1 Pirates of
the Nein, Korean also ich muss ja wirklich sagen, so vor allem die Craig-Era hat jetzt wirklich sehr viel Gutes für James Bond getan. Also hätte es die nicht gegeben, glaube ich, wäre ich definitiv bei Pirates
of the Caribbean. Ach, mein Herz.
Ja, es tut mir leid. Aber ich finde auch wirklich so, No Time to Die war für mich auch wirklich kein guter Abschluss für diese
Craig-Era. Ja, aber ich meine,
wirklich überladen.
Aber ich meine, die Bond-Filme sind wirklich Pfeiler des,
ja,
der Kinokultur, der Filmkultur, das der Filmkunst.
Pirates of the Caribbean auch.
Ich finde aber, wenn wir jetzt wirklich darüber reden, also klar, James Bond hat ja viel mehr Filme als Pirates of the Caribbean.
Ja, das stimmt, natürlich.
Aber ich finde schon, dass James Bond sich ja nicht so viel, nee, obwohl, ja, nee, ich bin vielleicht auch bei James Bond, weil ich wollte gerade den Punkt machen, dass James Bond sich nicht so viel so neu erfunden hat, aber das
stimmt
ja nicht.
Das stimmt nicht, das stimmt nicht.
Und Daniel Craig hat ja, also ich finde, Skyfall ist einfach echt ein guter Film, der irgendwie das Genre auch nochmal ein bisschen neu gedacht hat, der die James Bond-Figur unterfüttert hat und interessanter gemacht hat.
Ich finde Casino Royale sogar noch geiler.
Okay, ja, ich mochte auch generell so Quantum Trost eher nicht so, aber genau, nee. Casino Royale und Skyfall sind, finde ich, auch meine Favoriten. Von den
aber Kollegen. Ich meine, das ist ja nicht nur die James-Bond-Reihe.
Ja, es gibt noch die Sean Connery-Bonds, natürlich.
Ich mag die Timothy Dalton-Bonds sehr. Ich bin kein
Roger Moore-Fan.
Ich auch nicht, ich mag auch die Roger Moore-Filme nicht so besonders.
Pierce Brosnan auch immer so,
Ja.
Also, mit dem bin ich halt aufgewachsen.
Okay.
Ja, das verstehe ich auch.
Also, Jonas würde jetzt hier wirklich euch an die Gurgel gehen, den großen Pierce Brosnan runterzumachen.
Nee, ich finde auch so vom Charakter und Äußerlichen her passt er so perfekt darüber. Aber ich finde auch so, die Filme, vor allem Stöbern einem anderen Tag ist halt komplett Gugu-Gaga-Bullshit.
Ja. Bond ist oft in Gugu-Gaga.
Ja, und ich meine, es ist ja schon noch sehr tropey. Also, Pirates of the Caribbean ist auch sehr tropey. Mhm. Aber ich finde, dass Pirates of the Caribbean, also ich glaube, das ist jetzt auch ein Generationenkonflikt einfach.
Ja, natürlich.
Weil Pirates of the Caribbean so einen krassen Stellenwert halt auch hat, gerade für so Gen Z. Und dieses Abenteuer-Piratenfilm-Ding so zurückgebracht hat und so eine neue Ära eingeleitet hat eigentlich von so diesem Genre auf der großen Leinwand. Und James Bond ist halt eine Marke, die seit Jahren besteht und wo ich dann auch manchmal sagen muss, mir würde es auch gefallen, wenn die mal so ein bisschen einen neuen Anstrich kriegt.
Ja, wird sie ja jetzt wahrscheinlich auch. Also hoffentlich.
Mal
gucken, mal abwarten. Also müssen wir jetzt nur abwarten, was Amazon wirklich damit macht. Mir schwant Übles, aber wer weiß.
Mhm.
Aber wenn wir nicht über Vibes reden, sondern über Impact, dann finde ich, gibt es einen ganz klaren Sieger mit Bond.
Also da
kann man nicht mehr drüber diskutieren.
Bin ich auch okay mit.
Und ich würde aber auch argumentieren, dass Bond höhere Höhen hatte als Fluch der Karibik.
kommt drauf an. Ja, das ist eine sehr persönliche Bewertung.
Transparenz halber, ich bin da sehr biased. Pirates of the Caribbean ist für mich echt ein absolutes Lieblingsfranchise. Trotzdem gehe ich hier, glaube ich, mit James Bond einfach, weil ich erkenne, auch die Bond-Songs darf man ja auch nicht
vergessen. Ja, natürlich, natürlich, ja.
Die laufen. Ja, also allein dafür.
Hast du das gesungen?
Ja, tatsächlich. Neues geheimes Projekt von mir. Bald nehme ich alle Bond-Songs auf.
Ja,
ich bin auch bei Bond. Können wir gerne machen.
Dann Bond.
Dann wird es Bond. Zieht ein ins Halbfinale.
Aber mit ganz viel Liebe an Fluch der Karibik.
Natürlich.
Machen wir eigentlich ein Spiel um Platz 3?
Können wir auch gerne noch machen.
Schön.
Dann hätten wir als nächstes Duell, bevor wir eine wirklich heftige Diskussion auswandern, würde ich noch mal kurz ins rüberschauen zum MCU versus Shrek.
MCU versus Shrek. Was sagt ihr?
Es ist halt schwierig, weil, also wie gesagt, bei Shrek gibt es halt den Hammer zweiten Teil, den sehr guten ersten Teil, den wirklich auch noch guten und lustigen dritten Teil, der aber echt nicht mehr so gut ist wie der zweite Teil, dann den echt miserablen vierten Teil, den miserablen ersten Teil von Gestiefelter Kater und den hammer geilen zweiten Teil von Gestiefelter Kater. Und dann gibt es beim MCU halt
MCU. Eine komplette Achterbahnfahrt.
Ja, eine komplette
Achterbahnfahrt der Gefühle.
Ich bin echt zwiegespalten.
Ich auch.
Weil mein Herz schreit Shrek. Aber mein Verstand sagt, das MCU hat auch viel zu bieten.
Ja, das ist wirklich jetzt so ein sehr, sehr...
Bauch gegen Kopf. Hören wir doch auf den Bauch.
Okay.
Mhm.
Shrek,
okay,
lass nach.
Okay.
Ich bin tatsächlich vom Herzen her auch eher bei Shrek. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt so schwer zu beurteilen. Es ist wirklich so, so schwer zu beurteilen. Weil jetzt werden so Leute sagen, oh, ihr könnt doch nicht den Impact vom MCU mit dem vom Shrek vergleichen. Aber das ist halt nicht der Faktor. Wir reden über Vibes und über einfach, worauf wir Bock haben.
Ist notiert, das MCU
Lenny hält sich hier diplomatisch raus.
Ich gehe da einfach mit. So,
dann, also ist es jetzt das MCU
geworden? Das ist das MCU geworden.
Ach, das MCU? Ich dachte Shrek.
Ich dachte
ach
so, auch Shrek. Nee. Okay. Nee. Wir können ja drüber abstimmen.
Nee, also ich habe da auch bei dir jetzt MCU
verloren. Ah, oder? Nee, ich habe gedacht, wie, weil Alba meinte, geh nach dem Bauch.
Ich bin jetzt die entscheidende Kraft. Oh Gott.
Krass, Lenny. Der MCU-Putsch.
Nee, also ich muss halt wirklich sagen, ich glaube, ich finde keinen Film im MCU so gut, wie ich der gestiefelte Kater 2 finde. Ich glaube, ich bin aber trotzdem irgendwie beim MCU. Einfach weil ich dann doch irgendwie so sehr viele Filme dann immerhin so gut finde und irgendwie, ich muss es sagen, mich haben Edits jetzt auch irgendwie wieder bekommen. Ich krieg so viele Bucky und Captain America Edits gerade.
Oder wir ziehen Shrek ins Finale und lassen Shrek gegen Herr der Ringe gewinnen. Das fände ich auch geil.
Das wäre natürlich auch ein Vibe.
Nur über meine Leiche. Die müsste mich umbringen.
Aber ich bin tatsächlich beim MCU. Es tut mir leid. Aber ich habe halt wirklich, ich habe fucking Humpty Dumpty im Kopf. Und wobei, dann habe ich halt auch diesen
Yasified Wolf.
Ja, der ist toll. Also, der ist toll. Der ist wirklich toll. Und man muss aber beim MCU sagen, ich habe jetzt wieder Ant-Man Quantumania im Kopf. Und das ist ja auch diese eine für Mordok, der sieht aus wie Humpty Dumpty.
Das stimmt. Ist sehr gut vergleichbar.
Ja. Boah, ja. Ja, also, das kommt halt drauf an, also wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Iron Man, dann sage ich, boah, ja, MCU muss gewinnen und dann sagst du Eternals und dann sage ich, boah, nee, tschüss. Von daher, wie will man das vergleichen?
Es ist wirklich schwierig, aber ich bin beim MCU.
Na okay, MCU. kann ich aber
leid.
Auch mit.
Tut mir leid, Shrek.
Kann ich auch mitleben.
Wirklich sehr leid. Aber jetzt kommt wirklich noch einmal.
Xenia ist so richtig.
Ja, es tut mir leid.
Sorry, ich wollte noch fragen, wer ist der Yasified Wolf?
Aus
welchem Film?
Der gestiefelte Kater 2.
Achso, ja gut, ich habe es
deswegen gesagt, gar nicht gesehen. Ja. Dann noch ein Duell, was Xenia, glaube ich, mit sich selbst ausmachen muss.
Ist der so hot wie der Fuchs in Zoomania?
Nee, der ist hotter. Der ist hotter.
Der wird dich verändern.
Der wird wirklich, also der wird einiges mit dir machen. Ja, ja, also da ist die letzte Bastion dann gefallen. Da ist wirklich so.
Da fällt jede Unterhose.
Bin ich gespannt. Dann haben wir jetzt noch das Duell, das Xenia im Alleinen für sich ausmachen muss, weil ich glaube, Alper, da können wir nur von außen drauf schauen. Nämlich Twilight versus Tribute von Panem.
Ach so, ja, Xenia, das kannst du komplett entscheiden.
Das ist der schlimmste Punkt meiner Karriere. Wie könnt ihr mich das fragen? Ich weigere mich.
Ich sag Hunger Games, bin ich ganz offen. Bin ich ganz offen. Also für mich muss Hunger Games
da gewinnen. I really have to say Twilight. Also weil Twilight für mich einfach mein Herz hat. Aber also das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, objektiv wäre ich auch bei Tribute von Panem, aber ich glaube, mein Herz würde Twilight ganz laut schreien.
Boah, ich finde das wirklich unmöglich, weil ich finde, die Franchises haben halt so andere Qualitäten. Also offensichtlich wurde von Panem die besseren Filme, wenn wir jetzt wirklich nur so formal ästhetisch sprechen und wirklich so von der Machart. Und wie ich gesagt habe eben, ich finde, der zweite Teil ist wirklich der perfekte Film. Aber Twilight ist halt so, also wirklich vom Impact her auf die Generation Z und die Millennials hat halt Twilight. Also so nichts steht dem nach, sagt man das so? Ja, nichts kommt davor. Twilight ist einfach eine Religion, fast schon.
Oh Gott, und jetzt wird's creepy.
Ja, und genauso creepy würde ich dann vielleicht auch Twilight sagen. Rate ich jetzt meine Tribute von Panem-Fans.
Das ist die, also
mein Herz und Kopf schreien Hunger Games.
Okay, Alpha ist Tribute, ich bin Twilight, jetzt musst du entscheiden.
Hast du mich?
Nee, aber also
Twilight.
Na gut, damit ist es entschieden.
Oh, das gibt Kommentare.
Nein!
Aber
nein, alles gut.
Ich liebe Freundschaft, Versprecher. Ich liebe Twilight, deswegen ist es für mich okay. Aber Leute, das war nicht das.
Aber ey, mich freut's für Robert Pattinson, sage ich ganz offen.
Ja.
Es war nicht das härteste Duell, denn das letzte Viertelfinalduell ist Herr der Ringe gegen Star Wars.
Boah. Ja, Leute. Also ich würde jetzt erstmal argumentieren, ich fange an.
Das Ding ist, bevor ich jetzt noch was sage, zu Herr der Ringe als Franchise zählen auch die Hobbit-Filme.
Und Sabotage. Rings of Power.
Sabotage.
Und Rings of Power, okay, es geht nur Filme. Filme. Okay, Filme.
Mhm. So, ne?
Ja.
Bleiben wir mal ruhig, okay? Ja. So. Okay, ja, die Hobbit-Filme waren nicht so geil. Aber ich würde kurz mal sagen, Herr der Ringe hat ja alles hier eingeleitet. Ohne Herr der Ringe würden wir hier nicht sitzen. Herr der Ringe ist einfach die beste Trilogie, die jemals gemacht wurde. Die Produktionsvoraussetzungen von Herr der Ringe haben das ermöglicht, dass Peter Jackson uns da so große Monumente der Filmgeschichte liefern konnte. Und ich als alter Fantasy-Head, für mich gibt es da nur eine Antwort. Star Wars ist Star Wars. Nein, Herr der Ringe.
Star Wars ist Star Wars. Ich finde, das ist eine unmögliche Entscheidung. Ja. Ich könnte mich hier auch echt nicht entscheiden.
Aber also, Pistole auf die Brust, mein Lieber.
Pistole auf die Brust.
Das ist das Spiel.
Das ist wirklich, wir heißen Cinema Strikes Back, ne?
Ja, aber das Ding ist, man muss auch
das
bei...
Das habe ich mir ja nicht ausgesucht.
Es gibt aber auch noch die Sequels. Den fürchterlichen 9. Teil.
Ja, der ist fürchterlich, ja.
Das stimmt. Und
ich bin ja auch ein großer 8-Hater und ich mag auch den 7. nicht. Ich mag den 7., aber...
Solo.
Ich mag Solo, finde ich okay.
Du bist auch nicht so der größte Prequels-Fan, ne?
Ich mag Episode 3 sehr, aber ich finde wirklich, Episode 2 ist ein Tiefpunkt, muss ich ganz ehrlich sein. Episode 1 ist mehr Meme als Film, finde ich. Mhm. Aber trotzdem, ich habe auch ein Herz für die Prequel-Filme. Ich habe die mal deutlich mehr gehasst, als ich es jetzt tue.
Du hast ja Herr der Ringe auch gerade noch frisch im Kopf, weil wir Ende letzten Jahres noch die Filme nochmal geguckt haben. Was ist dein Lieblings-Herr der Ringe-Film?
Wahrscheinlich einfach ganz schnöde Die Rückkehr des Königs, muss ich ganz langweilig sagen.
Gegen Das Imperium schlägt zurück.
Das Lustige ist, mein persönlicher Episode 6,
Entschuldigung, habe ich komplett vergessen.
Da gewinnt Star Wars, bin ich ganz offen. Okay. In meinem persönlichen Herzen, aber also auch da, mein Kopf sagt eigentlich, also ich würde mich wahrscheinlich auch dann für Herr der Ringe aussprechen, denke ich.
Okay. Aber du kannst auch Star Wars sagen.
Nee, es ist eine unmögliche Entscheidung. Lenny, wofür würdest du dich entscheiden? Bei dir ist relativ klar, oder?
Also das Ding ist, ich bin ja nicht so der krasse Herr der Ringe-Fan. Ja. Ich würde also von meinem Herzen immer Star Wars sagen, weil ich damit einfach wirklich sehr viel verbinde, weil ich eben nicht so viel mit Herr der Ringe verbinde, muss ich sagen. Auf einer rein qualitativen Ebene, Hobbit mal so ein bisschen ausgeklammert, würde ich auch mitgehen, ey, Herr der Ringe ist eine perfekte Trilogie und das hat Star Wars nicht so sehr. Ich bin
mehr Höhen und Tiefen.
Also hat wirklich deutlich mehr Tiefen auch nochmal mit so drin. Trotzdem würde ich jetzt hier, wenn ihr beide für Herr der Ringe seid, würde ich trotzdem einfach Star Wars sagen.
Wir können auch den Impact von beidem nicht miteinander vergleichen. Nein, das ist unvergleichbar.
Ja, unmöglich. Wir haben uns jetzt hier selber unser eigenes Grab geschaut.
Ja, also
das aber ist irgendwie für das Game und für das Spiel müssen wir jetzt ja uns irgendwie irgendwas entscheiden.
Deswegen Herr der Ringe.
Würde okay. Ich auch sagen.
Ich sag trotzdem Star Wars.
Ich liebe Star Wars wirklich sehr, 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 aber Herr der Ringe.
Okay, gut. Dann haben wir Herr der Ringe weiter gewählt fürs Halbfinale. Und dann kommen wir jetzt zum Halbfinale.
Oh, wir sind schon im Halbfinale.
Wir sind im Halbfinale. Und das erste Duell dieses Halbfinales ist das MCU gegen Twilight.
Also irgendwann muss dieser Wahnsinn enden, Leute. Wirklich. Also,
aber wir glitzern in der Sonne, weil wir gewinnen. Twilight!
Also Twilight
ist nämlich auch wieder eine schlimme Situation.
Twilight ist wirklich wie Südkorea WM 2002, die dann plötzlich im Halbfinale stehen.
Ich dachte gerade, dass so Südkorea gegen Nordkorea sagen sie. Ich war gerade so Hilfe.
Wobei, das würde vielleicht passen. Nein, aber okay. Aber Leute, der Wahnsinn muss enden.
Der Wahnsinn.
Der Wahnsinn muss enden.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Oder meinst du etwa die Wahrheit?
Der Wahnsinn muss enden. Ihr seid wirklich wie so Sektenmitglieder. Wirklich, das kann man nicht anders sagen.
Also sorry, aber
dass Twilight im Halbfinale steht. Ich meine, ich finde das immer geil, wenn in der WM so wirklich so ein krasses Underdog-Team ins Halbfinale schafft. Ich lieb's. Und deswegen habe ich gerade auch ganz ein riesiges Herz für Twilight. Aber am Ende muss der Fußball gewinnen.
Das Ding ist, und der Fußball wird ja auch gewinnen, weil wir können uns so ein bisschen auch... Also es ist, glaube ich, schon eine sehr vorhersehbare WM, habe ich im Gefühl.
Ja,
deswegen finde ich, kann man auch den Underdog auch einfach mal so ins Finale schicken.
Ja, aber gerade sagen, also man muss auch mal Mut haben, aber auch mal so ein Team supporten, was halt nicht so viele Fans hat vielleicht. Und dann einfach mal sagen, da ist ein Top-Spieler auf dem Spielfeld, nämlich Robert Pattinson.
Richtig.
Ja, und der schießt alles. Halt viele Tore.
Ja. Auf jeden Fall, der Messi der Filmwelt. Das muss man ja auch einfach mal so sagen.
Und der sieht auch gut aus dabei.
Hallo, richtig. Batman! Also von daher.
Ja, aber ist dann nicht das DCU auch noch ein bisschen mit dabei?
Das stimmt,
also,
ja.
Das Ding ist, also ich stelle die besten Chancen fürs MCU hier so heraus, wenn wir sie um den dritten Platz spielen lassen.
Ey, ich bin ganz offen, dass MCU überhaupt im Halbfinale steht, ist für mich eine Riesenüberraschung. Das hätte ich nicht gedacht.
Also ich weiß auch nicht, wie das passiert.
Ja, ich auch nicht.
Ich
weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Shrek gegen Twilight. Das wäre lustig gewesen.
Was aber das ist es ja jetzt nicht. Das ist der Fall. Ja, deswegen werde ich da jetzt nicht mehr zu äußern.
Absolut wahr. Das ist eine Diskussion, die wir nicht zu führen brauchen.
Also ich...
Stimmen wir ab. Leute, stimmen wir ab. Nee, komm, wir spielen das Spiel jetzt zu Ende. Lenny hat diesen College-Block der Wahrheit. Ihr müsst jetzt, ich meine, wenn wir das jetzt entscheiden, dann ist das auch ein Stein gemeißelt. Dann muss sich auch der Rest des Internets daran halten. Das ist dann auch die offizielle Meinung. Also Xenia, Twilight oder MCU? Komm, wir machen
also,
das jetzt.
Ich meine, ich will die Welt brennen sehen, deswegen Twilight.
Okay, Lenny, Twilight gegen MCU, was ist es?
Twilight.
Ja gut, dann brauche ich ja meine Meinung gar nicht mehr zu sagen. Dann steht Twilight jetzt im Finale vom Cinema Strikes Back Franchise WM Battle. Und ja, Lenny, nee, lass uns in das andere Halbfinale
übergehen. Mensch. Schalten wir rüber zum Spielfeld. Ja. Es ist tatsächlich das Duell James Bond gegen Herr der Ringe. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wen ich da hinschreibe.
Lass uns Herr der Ringe ins Finale schreiben.
Mensch, Herr der Ringe gegen Twilight. Der das spannende Ringe. Finale.
Was für ein sinnvoller Talk hier, dass wir wirklich im Finale das Franchise, auch dieses Wort Franchise zu benutzen im Kontext Herr der Ringe, tut mir schon in der Seele weh, gegen Twilight. Bis zum Abendbrot. Bis mit zwei S, aber das S in Klammern.
Du hast so recht. Ja. Ich liebe das auch ein bisschen, dass wir das jetzt so gekapert haben hier mit so einem Twilight-Fan-Talk.
Wir können auch jetzt nur das Unmögliche schaffen, Xenia.
Das ist wie die zweite Schwarzfeuer-Rebellion. Das ist so ein abgekatertes Spiel hier. Das habt ihr, dieses ganze Spiel habt ihr einfach nur sabotiert, geplant, um hier. Wieso ist Twilight überhaupt dabei? Ist es in den 20 erfolgreichsten?
Es ist in den 20 erfolgreichsten Filmfranchises.
Ja, guck mal, du warst nicht im Kino, aber ich war
nämlich. Du bist nicht eines der 20 erfolgreichsten Franchises.
Was ist denn dein Lieblings-Twilight-Teil? Sag uns das doch mal.
Ich habe nicht mal alle gesehen.
Mhm. Der erste aber?
Der erste.
Der erste wahrscheinlich auch sein.
Also, wo ich sogar das erste Buch gelesen habe. Ne? Also ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre ich so uninformiert. Okay. Ich habe das in einem Sitting gelesen.
Oh.
Ich habe dann wirklich angefangen, bis zum Abendbrot zu lesen, irgendwann um 18 Uhr oder sowas. Und ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und ich habe es wirklich in einem Rutsch durchgelesen, habe so die letzte Seite zugeschlagen und habe mir gedacht, was für ein Bullshit habe ich gerade gelesen und warum konnte ich nicht aufhören, es zu lesen?
Mhm. Ja. Guck mal.
Konzentrieren
wir uns mal auf den letzten Part.
Rauchen macht auch süchtig.
Okay, aber wenn wir jetzt darüber reden, wie viele Menschen auf dem Planeten rauchen mögen.
Und die können sich ja nicht alle irren, ne?
Nee.
Das war.
Ja, und ich meine, wir sind hier ja auch zu dritt und wenn zwei Leute einer Meinung sind, die können sich ja nicht irren. Dann muss ja die dritte Person irgendwie im Unrecht sein.
Okay, also jetzt mal Spaß beiseite. Ich liebe Twilight, habe ich ja jetzt auch schon häufiger hier auf diesem Kanal verlauten lassen.
Ach, aber Überraschung.
Ich kann jetzt
deswegen ist es also im Finale.
Ja, ihr habt ja auch Stimmen. Also ich habe euch ja jetzt hier nicht gegen Twilight wettern hören. Alper, du sagst ja auch viel Positives jetzt gerade. Also ich muss sagen, ne, ich Herr der Ringe.
Lenny?
Er macht immer zuerst.
Nein, machen wir spannend. Weil wenn ich jetzt auch Herr der Ringe sage, dann ist das Spiel schon entschieden.
Nein, es ist Herr der Ringe.
Es ist Herr der Ringe.
Ja.
Du sagst, du wolltest die Welt auch brennen sehen, Underdog gewinnen sehen. Wobei, also das wäre eigentlich so für die Schlagzeilen so, also das wäre ja schon lustig, wenn morgen irgendwie die Bild-Zeitung irgendwie auf ihrer Titelseite betiteln würde, irgendwie CSB wählt Twilight zum besten Franchise aller Zeiten.
Ich fände das so lustig. Ich würde es halt einfach deswegen machen wollen. Und für das Thumbnail, da müssen wir auch mal drüber nachdenken.
Auf jeden Fall.
Denkt mal ein bisschen strategisch.
Richtig, Vermarktung.
Weil, sorry, aber ich hätte jetzt auch 10 Euro gewettet, dass wir Herr der Ringe einsetzen. Aber Herr der Ringe oder Star Wars.
Also stell dir das doch mal vor. Aragorn irgendwie links und dann so ein Versus und dann rechts so Robert Pattinson, also Edward Cullen.
Ich wäre dafür, dass wir das auch machen. Also ja, ich meine, wenn, dann das.
Ja, auf jeden Fall. Why not? Ja.
Aber das heißt.
Oder so Gollum gegen Edward Cullen.
Das wäre toll.
Ja.
Also es ist Herr der Ringe jetzt auf der 1.
Ja.
Ist gelandet.
Oh, wir haben gar keinen, wir hätten das Spiel um Platz 3
machen. Das machen wir jetzt noch tatsächlich.
Das macht man eigentlich vor dem Finale, ja, Lenny. Oh Dramaturgie. Gott.
Ja, Entschuldigung. Ja, aber das ist eigentlich so das spannende Duell. Es ist nämlich James Bond gegen das MCU.
Bond.
Hm. Bond.
Bond. Ich sag Bond. Komm, das ist das Spiel um Platz 3. Das ist das. Das auch dieses Jahr irgendwie 6-5 oder so ausgegangen. Das war ziemlich geil. Mhm. 5-4? 6-7? Ich weiß nicht mehr.
Ja, ich bin auch bei Bond. Also ich finde auch.
Ach, komm, ich auch
komm, packen wir Bond auf die
Das heißt, Bond. Das, die Reihung der besten Filmfranchise sieht wie folgt aus. Auf Platz 3 haben wir James Bond, auf Platz 2 Twilight und auf Platz 1 Herr der Ringe.
Das ist wirklich wild.
Ich muss aber auch sagen, als ich diesen Baum angefertigt habe, mir war von Anfang an klar, das wird Herr der Ringe werden.
Ja. Das war zu erwarten.
Also in der Konstellation war es zu erwarten. Es ist vorhersehbar. Aber auch wenn Jonas jetzt sitzen würde, ich glaube, er hätte es genau so gewählt wie wir. Er ist ja auch natürlich ein riesiger Twilight-Fan. Ich glaub, also ich rede auch immer häufiger mit ihm darüber, dass halt New Moon echt nochmal die Höhen erreicht hat, die Gefährten nur träumen kann.
Ja, exakt.
Ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Aber ja, das ist jetzt offiziell. Ich wäre mal gespannt, wie das hier auch so rausgekommen wäre, wenn Marius nicht hier gewesen wäre. Der wäre, glaube ich, ein paar Mal sehr verzweifelt.
Ich glaube, der hätte diesen Podcast nicht überlebt.
Der hätte einen Herzinfarkt.
Der wäre Crash-Out gegangen.
Auf jeden Fall,
um die Jugend nochmal abzuholen. So, ja. Das war genug Anstrengung für heute.
Danke hier fürs Vorbereiten. Also gerne fand doch. Ich sehr unterhaltsam. Das hat
sehr viel Spaß
gemacht. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann einmal kurz sagen, wer tatsächlich das Gewinner.
Sorry, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Sorry, tut mir leid, Lenny, dass ich zu unterbrechen. Aber ich hätte es tatsächlich spannend gefunden, was wir gemacht hätten, wenn wir noch Serien-Franchises mit reingenommen hätten und jetzt zum Beispiel so wie Game of Thrones jetzt noch dazu
gezählt hätte. Stimmt. Das oder halt Andor. Ich glaube, das hätte dann auch nochmal für mich die Waagschale echt Richtung Herr der Star Wars. Ja. Richtung Herr der Ringe.
Mal wieder. Weil du Andor so hast.
Ja, ich glaube bei mir auf jeden Fall auch. Ich meine, ich habe mich eh für Star Wars im Herzen entschieden, aber ich muss sagen, objektiv wahrscheinlich wäre es auch Herr der Ringe. Ich kann nur mal sagen, so Platz 1 der großen Filmfranchises bezüglich des Einspielergebnisses
MCU.
Ist das MCU. Ist bei uns leider nur Platz 4 geworden.
Auf welchem Platz ist Twilight?
Ist auf Platz, achso, insgesamt. Das muss ich einmal kurz nachschauen. Twilight ist insgesamt finanziell
Platz 31.
Platz 17.
17.
Ja.
Okay, das heißt, wenn du einfach die 16 genommen hättest, dann wäre Twilight nicht mal dabei gewesen.
Richtig. Ich habe mich aber aktiv dafür entschieden, Twilight reinzunehmen.
Zufällig hast du.
Zufällig. Ich habe gedacht, so was sind
welches, die. Welches aus den Top 16 ist denn für Twilight rausgeflogen?
Also, für Twilight rausgeflogen ist aus den 16
ich bin gespannt.
Filmen einmal die X-Men, weil ich habe die so ein bisschen im MCU auch so inkludiert.
Das ist aber eine willkürliche Regel.
Das finde ich jetzt nicht so willkürlich.
Das ist ja so, als würden Südkorea und Nordkorea einfach als Korea bei der WM antreten.
Nee, finde ich jetzt nicht so. Also ich weiß nicht, wovon. Und Toy Story habe ich rausgeschmissen.
Warum?
Weil ich Toy Story nicht so interessant finde.
Aber was war denn noch dabei statt Toy Story?
Statt Toy Story war noch Tribute von Panem dabei. Ja.
Wir müssen hier doch auch mal das weibliche Publikum abholen.
Richtig. Also das sind keine objektiven Parameter für dieses
hochprofessionelle. Nein, das war aber doch von Anfang an klar, oder? Sorry, ich transparent
irgendwie
gemacht.
Muss man also, ja Twilight ins Finale drücken.
Aber es ist doch genauso wie bei der FIFA, oder?
Ja, richtig. Ja, stark.
Das
ist ein sehr gutes Argument.
Ja. Stark. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Argument.
Ja, Mensch. Gut. So, machen wir da jetzt mal einen Deckel drauf. Wir alle wissen, Herr der Ringe ist das beste Film-Franchise und auf Platz 2 ist Twilight. Das wissen wir jetzt ein für alle Male.
Und in jedem Leben, egal ob in meinem vorherigen oder in den zukünftigen, würde ich doch immer Herr der Ringe auf die 1 setzen.
Ach, das ist doch schön. Ist ein schönes Schlusswort. Aber Xenia, jetzt will ich es auch mal wissen. Ohne große Argumentation. Herr der Ringe oder das Lied von Eis und Feuer?
Boah, wieder mal kann ich dazu keine Antwort geben eigentlich.
Nee, Pistole auf die
Brust. Aber du musst jetzt.
Hier werden so viele Pistolen auf
wirklich.
Ich habe aber gerade gesagt, in jedem Leben würde ich Herr der Ringe auf die 1 setzen. Ja. Aber wahrscheinlich das Einzige, was das noch vom Thron stoßen könnte, wäre Song of Ice and Fire.
Vom eisernen Thron.
Die sitzen beide auf einem Thron.
Das ist wahr. Aber ich glaube auch, kein Franchise hat so mein Herz wie das von Westeros.
Ja, ist bei mir genauso. Ja, das ist auf meiner persönlichen 100%. Ja. Also auf jeden Fall. Es gibt auch, glaube ich, kein Franchise, mit dem ich so viel Zeit, in das ich so viel Zeit investiert habe. Wie wir noch gesagt haben, dass wir kein einziges Mal in diesem Podcast über die Welt von Eis und Feuer sprechen.
Wir sind halt wahre Fans.
Ja,
so. Wir sind einfach dreckige Lügner.
Ja, das ist
so. Das vielleicht auch.
Nehme ich an.
So, wirklich Deckel drauf, jetzt ein für alle Male. Und wir gehen über zu den Filmen, die diese Woche noch im Kino starten.
Starts der Woche.
Ich bin Musik-Biopics. Leid ohne Ende. Ich hasse die, finde die richtig blöd. Also
kommt drauf an.
Nein, es kommt wirklich drauf an, aber ich finde einfach so dieses Prinzip wirklich einmal wirklich boring as ein Wikipedia-Artikel einfach zu verfilmen und dann auch mit dem Casting unzufrieden sein, deine Musikidole, finde ich, mir mittlerweile ein bisschen auf den Sack.
Weißt du, was mich immer am meisten nervt? Und das ist was mich auch, wo wir gerade eben über Suicide Squad gesprochen haben, immer wenn diese legendären Bands kommen und teilweise Bands, die man auch mag, dass immer nur wirklich so die Best-Offs gespielt werden. Und gerade in so einer Diskografie von so einer langlebigen Band, wie zum Beispiel Queen oder so, du kannst so viele interessante auch Out-There-Songs so wählen und du nimmst trotzdem einfach so irgendwie die Greatest Hits.
Mhm.
Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Ja. Und das hat mich übrigens auch, das nervt mich auch immer wieder so irgendwie immer dieselben 2-3 Songs von den Rolling Stones oder sowas in Filmen zu hören. Und immer wieder dieselben Songs zu hören, das finde ich irgendwie langweilig. Es ist immer das Best-Off. Und ich will mehr musikalische Varianz, wenn es um bekannte Bands geht. Und auch in Biopics.
Vielleicht hast du das ja bald bei den Beatles. Beatles-Biopics.
4 geile Filme, schön aneinander geklatscht.
Wie viel Screentime hat man da?
Ich würde mich sogar freuen, wenn es irgendwie nur ein Beatles-Film wäre. Dann würde ich sogar sagen, okay, da bin ich irgendwie gehabt, ich denke dran, dass ich dann, also man muss sich ja 8 Stunden Zeit dafür einplanen, ja, diese 4 Filme zu gucken.
Wahrscheinlich 2 davon nur mit Barry Keoghan.
Ja, ja. Wahrscheinlich gibt es da so auch sehr viele Überschneidungen, einfach so sehr viele Szenen, die doppelt vorkommen.
Ja.
Aber aus der anderen Perspektive.
Aber hey Leute, bevor wir jetzt in den Hate abdriften, vielleicht wird es sehr cool.
Richtig, das genau. Stimmt, ja. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich... Natürlich ist sowas wie Marke dann totaler Erfolg und ich verstehe auch, wenn man so Fan davon ist, dass man da so Begeisterung für hat und ich möchte auch niemandem den Spaß daran nehmen, das, so möchte ich es überhaupt nicht ausdrücken, aber ich finde, man merkt so, dass diese Formel einfach auf alle verschiedenen Künstlerinnen und Künstler zu übertragen funktioniert mal mehr, mal weniger gut und ist halt wirklich so sehr 0815-like. Also ich finde wirklich ganz schlimm, fand ich den Back to Black Film über Amy Winehouse.
Ja, der war echt enttäuschend.
Der ihrer Person auch so null gerecht wird. Mhm. Und das hat mich sehr genervt und deswegen finde ich es toll.
Fandst du ihn schlechter als Elvis?
Ich fand Elvis nerviger,
ja.
Aber als Film finde ich Elvis, sehe ich noch mehr Daseinsberechtigung als bei Back to Black.
Ja.
Ich finde auch, dass Baz Luhrmann auf jeden Fall, also er ist nicht unbedingt mein Lieblingsregisseur, aber er hat immer einen Stil.
Das ja, kann ja, das, man jetzt das nicht, war natürlich.
Das kann man hier nicht sagen. Definitiv
nicht. Und ich werde nie vergessen, den Elvis-Fanclub in unserer Pressevorführung, der wirklich in den letzten 3 Reihen, da waren irgendwie so, keine Ahnung, 20 oder 30 Leute, die wirklich dann aufgestanden sind und stehend applaudiert haben.
War da meine Mutter dabei, die ist ja heftiger Elvis-Fan.
Also meine Mutter bei uns nicht, zu Hause. Ich wollte es nicht sagen, aber es waren wirklich 30 Frauen.
Wirklich?
Es waren nur Frauen.
Ach krass.
Das war wahrscheinlich
Nein, meine Mutter war nicht da. Das hätte ich gewusst, aber bei uns zu Hause, das war immer ein Ding. Am Weihnachtsbaum hing ein Elvis-Kopf.
Ich habe auch so eine geil. Schwäche für Elvis. So ist es ja nicht. Habe ich wirklich. Also ein paar Songs und so. Mag ich schon auch. Auf jeden Fall. Aber also der Film ist für dich schwierig.
Hat ja auch wirklich was für die Musikgeschichte gemacht. Ne? Kann man nicht absprechen.
Aber guck mal, Priscilla. Ist auch cool.
Der ist wirklich, das ist definitiv.
Ich dachte, Better Man wäre so gut. Ich habe den immer noch nicht gesehen.
Den finde ich auch toll. Ich mag den. Also das ist halt aber auch, nicht? Das ist ein
gesehen, das ist gerade so casual angesprochen und du sitzt hier neben den beiden größten Robbie Williams Superfans.
Okay.
Aber da muss ich auch sagen, das ist zwar auch rein theoretisch inhaltlich so ein stringentes Biopic, aber alleine diese Tatsache, dass Robbie Williams ein Affe ist, so wirklich, ich finde, da ist mal was anderes gemacht worden. Mhm. So, und ich finde auch, da gibt es Musical-Einlagen. Und da bin ich dann auch schon direkt am Start. So, wenn man sich inszenatorisch dann auch mehr denkt, als wirklich nur Sachen, die schon existieren, nochmal neu abzufilmen.
Ja, eben. Ja, einfach so Mut zur Kreativität und nicht einfach in diesen Formeln zu bleiben.
Total.
Weil, also wirklich, ich finde, dieses Biopic, das ist ja fast so eine Welle an Biopics, die letzten paar Jahre uns geflutet hat. Und ich finde, man merkt dann immer, wenn dann so eine Industrie auch irgendwann müde ist mit diesem Produkt und dann muss da jetzt einfach irgendwas anderes kommen. Also ich glaube, also eigentlich kommen diese Beatles-Filme für mich jetzt so viel zu spät, weil dann dieser Hype schon abgeflacht ist und ich bin echt gespannt, wie dann auch die Nachfrage da sein wird, ob das gut ankommt oder nicht.
Bin ich auch mega gespannt.
Sam Mendes ist ja eigentlich so ein sehr talentierter Regisseur, deswegen mal gucken. Aber ja, genau. Deine Hinleitung, du wolltest nämlich jetzt einen Start ankündigen diese Woche, oder?
Richtig, ein Film, ein Green Day-Film, wo man erstmal denken würde, oh Gott, jetzt machen sie auch noch ein Biopic über Green Day. Es ist allerdings nicht so. Der Film heißt Nimrods, Anspielung auf das gleichnamige Album von Green Day. Das Ding ist, Green Day ist Teil dieses Films. Sie treten als Figuren auf, also Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt und Trey Cool. Allerdings geht es gar nicht um sie, sondern um 3 Teenager von der Highschool, die eine eigene Band haben. Und die
spielen Teenager? Das sind 3 andere Darsteller.
Ja, also, okay. Also,
das hätte mich gerade sehr
überrascht. Das wäre geil.
Das wäre hier das Steve Buscemi-Meme gewesen.
Boah, Hello, Fellow ganz Kids. Ehrlich, jetzt würde ich gerne diesen Film sehen. Nein,
aber das wäre echt total cool, wenn man selber dann nochmal spielt.
Ja, ich fände es, das fände ich auch eine coole Idee.
Boah, das muss echt ein Film sein, dass du wirklich so 3 richtig alte Schauspieler, aber so berühmte, keine Ahnung, so ein Morgan Freeman, Harrison Ford und Steve Buscemi oder sowas, wirklich Teenager spielen.
Und das wäre so ein Statement gegen so die Aging.
Ja,
also KI-Praxis.
Und es ist einfach und es wird einfach in keiner Weise kommentiert von irgendeiner anderen Figur, dass die einfach uralt sind.
Problematisch wird es dann, wenn es so in so Beziehungsrichtungen geht und wenn die so gleichaltrige, wobei das passiert bei manchen Schauspielern ja auch, ne, genau,
für Hollywood.
So wäre nichts Neues. Das Ding ist, in diesem Green Day-Film Nimrods geht es allerdings nicht primär um Green Day. Green Day ist so dieses Gerüst für diesen Film. Es geht nämlich um 3 Teenager, die eine eigene Band haben. Und zwar Analog Dog heißen die. Allerdings werden die auch meistens so missausgesprochen. Manchmal heißen sie auch die Anal OG Dogs.
Auch gut. Ja.
Also, und die haben halt diese Band und sind so sehr.
ich bin ein Teenager, ich finde das lustig aus irgendeinem Grund.
Boah, den Gag hätte so hart gefeiert im Film. Das kann ich dir sagen. Das Ding ist, es geht halt um diese Teenager, die haben eine Band und die denken fälschlicherweise, dass ihre Band der Voreact von einem Green Day-Konzert ist. Und dafür machen sie einen Roadtrip nach L.A., um bei diesem Green Day-Konzert die Vorband zu sein.
Ich mag die Idee.
Die Idee finde ich auch saucool. Mhm. Und ich finde, dieser Film, obwohl das Green Day praktisch nur so am Rande vorkommt, versprüht der total diesen Green Day-Vibe. Und auch es kommen halt wirklich sehr viele Songs. Also wirklich so aus allen Alben werden so Songs auch gespielt. Und auch nicht nur die, nicht nur
American Idiot
und Basket Case und alles Mögliche, sondern halt wirklich so komplett durch die Palette hinweg. Und das fand ich sehr, sehr toll. Und ich finde auch so, als Green Day-Fan hätte ich mir nichts Besseres wünschen können. Also ich glaube, ich hätte mich wirklich so ein klassisches Biopic über Green Day hätte mich angewidert. Also das hätte ich nicht gucken wollen, hätte mich genervt.
Das geht doch auch voll konträr irgendwie mit dem Selbstverständnis von Green Day, oder? Also es ist ja so sehr so gegen so ein Dogma oder gegen irgendwie so ein System, oder? Ja. Also ich finde, so habe ich immer, als jetzt nicht Green Day-Fan, aber jetzt jemand, man kennt die Band ja einfach, und ich finde, die haben sich ja immer gewehrt, eigentlich sich in sowas reinpressen zu lassen. Deswegen cool, dass jetzt der Film auch sowas ganz anderes macht.
Ja, total.
Aber es geht ja dann schon eher um diese andere Band.
Richtig.
Deswegen, also es ist jetzt nicht, kann man es überhaupt ein Biopic nennen? Oder ist es eher nur ein Green Day-Film?
Ist es eine Komödie?
Ich würde sagen, es ist eine Komödie. Es ist so ein Coming-of-Age-Film. Also es ist wirklich, Komödie ist eigentlich so der Main-Punkt davon. Ja. Also in der Hauptrolle ist Mason Thames. Kennt man von dem Drachenzähmen leicht gemacht Realverfilmung. Und McKenna Grace spielt auch noch eine Rolle. Und das ist ganz lustig.
Ist sie Teil der Band?
Nee, sie ist tatsächlich einfach, sie kommt irgendwann im Film auch vor. Ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt ein Love Interest, was sehr interessant ist, weil die beiden sind ja in Wirklichkeit ein Paar. Mhm.
Das neue Power Couple.
Genau, das neue Power
Couple. Mason Thames und McKenna Grace. Ja. Boah, krass, Cinema Strikes Red, ich wusste es nicht.
Muss man halt auch mal sagen. Ja. Und anscheinend basiert es auf so einer wahren Begebenheit, nämlich es gab wirklich mal eine Band namens Waterdog, die für Green Day mal als Vorband auftrat. Und Green Day hat so damals deren Demo-Band entgegengenommen und das so an ein Label weitergegeben. Und das Green Day hat so die Story von dem Film so mitentwickelt.
Und Waterdog, der Name wurde ja immer missverstanden als What a Dog.
Richtig, exakt. Nein, aber ich finde, es ist wirklich mir hat der ultra viel Spaß gemacht. Ich glaube, man muss aber wirklich sagen, so, wenn ihr nur einen Hauch so bereit seid für Green Day-Songs, also wenn ihr empfänglich dafür seid, dann werdet ihr damit natürlich noch mal mehr Spaß haben. An sich ist es wirklich so ein okayer bis guter Film, aber wirklich so dieser Green Day-Bonus da oben drauf hat mir wirklich noch mal sehr viel gegeben. Und ich muss so sagen, diesem Film wirklich sehr dankbar, weil er hat mir einfach noch mal so bewusst gemacht, ich mag Green Day, ich bin Green Day-Fan. Ja. Und ich habe auch jetzt seit einer Woche wirklich noch mal alles so runter. 21st Century Breakdown ist so für mich so mein Favorite-Album, weil ich damit so auch aufgewachsen bin. Aber ja.
Trägst du deswegen dieses Green Day-Shirt?
Ja, deshalb.
Für den Podcast. Aber, ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin kein Green Day-Fan.
Ich checke.
Mag die Musik nicht. Es ist aber auch nichts irgendwie, dass ich die Band ablehne oder sowas. Ich mag die einfach nicht. Und würdest du den Film trotzdem empfehlen, selbst wenn man wirklich aktiv Green Day irgendwie eine Chance gegeben hat und nicht mag?
Also wenn du die Musik nicht hast, dann ja.
Okay.
Also
ich finde die Geschichte, nee, ich hasse sie nicht, auf gar keinen Fall.
Die Geschichte trägt sich trotzdem, finde ich, sehr gut dadurch. Und würde ich auf jeden Fall.
Ich hab Bock bekommen.
Mit dem Anal OG Dog Gag hast du mich schon bekommen.
Also ich hoffe, dass ich dich damit bekommen habe.
Ich finde auch die Ästhetik irgendwie cool, weil es ist ja so sehr dieses Anfang der 2000er, oder?
Ja, ja. Also
und auch so ein bisschen dieses Teenie-Romance-Ding und so Roadtrip. Ich finde, das gibt mir gute Vibes.
Der läuft im Kino, ne?
Läuft im Kino, tatsächlich. Ja. Könnt ihr euch anschauen. Macht das mal. Ein Film, den ich nicht so sehr, beziehungsweise eigentlich gar nicht empfehlen kann und fast sogar eher davon abraten würde, ist der Film Ice Cream Man, der gerade irre Schlagzeilen macht.
Ja.
Allerdings sehr negative Schlagzeilen. Kurz zur Einordnung, das ist der neue Film von Eli Roth. Und Eli Roth ist ein Regisseur, der sehr umstritten ist, der sehr viel, ich glaube, ich kann das auch so auf einer objektiven Ebene sagen, sehr viel Grütze gemacht hat.
Er also 100%, auch auf einer subjektiven.
Also er hat Borderlands gemacht, unter anderem, der wirklich fürchterlich war. Ich kann von ihm wirklich nur empfehlen, also auch so ein bisschen eingeschränkt, Thanksgiving aus den letzten, ich glaube vor 2 Jahren, der ist so erschienen.
Den fand ich okay.
Der ist okay, ja. Der ist okay, aber der hat das gute, also ich finde, der hat die gute Grundvoraussetzung, dass er einfach Scream in einer anderen Handschrift ist.
Ja, so, und in diesem, was war das, ein Supermarkt oder was
ja,
war das?
Ja, genau.
Irgendwie
also,
so, eine,
ja, ja.
so ein großer
also,
Store.
Der hat so, da würde ich noch sagen, so, das ist sein bester Film, auch wenn der ne, keine Meisterleistung ist.
Ich würde auch noch eine Lanze brechen für Cabin Fever. Ich mag Cabin Fever.
Habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ach krass, dafür, ja. Okay. Also da gibt es ja auch 2 Versionen von, ein Remake. Ich mag Cabin Fever.
Ja.
Es ist auch wirklich der einzige Film von ihm, den ich persönlich so, also wirklich gut finde. Ansonsten, na okay, über Hostelfilme kann man halt noch sprechen. Aber auch sowas wie hier Death Wish und Knock Knock. Also ich bin auch wirklich explizit kein Eli Roth Film, Eli Roth Fan, muss ich ganz offen sagen.
Also aber macht er primär Horror.
Ja,
ja, okay. Ja. Und auch sehr viel blutig.
Und Ice Cream Man steckt es in dieselbe Kerbe.
Richtig, also man könnte Eli Roth auch noch, ich glaube, am ehesten könnte man Eli Roth noch aus Inglourious Basterds kennen.
Ja, ja,
da hat er nämlich mitgespielt. Und ja, er ist generell so eine sehr kontroverse Person. Sehr viele Leute bezeichnen ihn einfach als einen krassen Edgelord, der sehr darauf auslegt, so einfach nur rohe Gewalt zu zeigen, und ist ein bisschen stumpfsinnig, und außerdem hat er auch, äußert er sich auf Insta politisch immer mal so ein bisschen fragwürdig. Also am berühmtesten ist da seine Aussage, dass er hat geschrieben, seine Insta-Story, Greta Thunberg sollte von Kannibalen gegessen werden, als Reaktion darauf, dass Thunberg und andere Aktivistinnen in Gaza gefangen genommen wurden, als sie humanitäre Hilfe leisten wollten.
Ja. Das ist ein Stück. Das wusste ich noch nicht mal. Das ist wirklich krass.
Genau.
Aber vor allem ist ja jetzt gerade der Film auch in den Schlagzeilen wegen wirklich nochmal einer ganz anderen Thematik, die halt auch nochmal wirklich, also ihn nicht in dem besten Licht erscheinen lässt.
Richtig. Also jetzt unabhängig von seiner Person, können wir jetzt mal so über Ice Cream Man sprechen. Der wirklich ein hundsmiserabler Film ist.
Ich mag die Idee eigentlich.
Die Idee ist gar nicht mal so schlecht.
Es geht doch um einen Eiscreme-Verkäufer, der so diabolisches Eis hat, dass Kinder irgendwie dadurch durchdrehen und dann nachts auch auf ihre Eltern losgehen und quasi zu Zombies werden.
Richtig.
Oder nicht? Ja.
Finde ich, ist nur so eine simple Idee für so einen potenziell guten Splatter.
Du kannst halt mit diesem Kontrast arbeiten und der Musik von einem Eiscreme-Verkäufer und Kids und so weiter, und das hat alles so was Süßes und Eiscreme und Bubblegum-Optik und sowas, und dann gehst du aber halt in diese total blutige Perspektive, und das könnte ja stilistisch eigentlich, also ich stell mir da so einen Riefenfilm vor oder sowas, der da so komplett in diesem Künstlerischen aufgeht. Ist es ja aber scheinbar nicht.
Nee, also ja, dieser Film hat wirklich sehr viele Probleme, und die größte Problematik aktuell ist der Einsatz von generativer KI, und ich habe diesen Film gesehen und ich konnte meinen Augen wirklich nicht glauben, wie viel KI in diesem Film verwendet wird.
Also es gibt, man das auch?
Also man sieht es, es gibt so Cartoons, die da gezeigt werden, die zu 100% von KI erstellt wurden. Dann gibt es auch wirklich so eine Aufnahme, ich glaube, die Leute, die diesen Film geschaut haben, ich hoffe, dass ihr ihn nicht geschaut habt, die wissen es, es gibt so eine Szene, in der Kinder von so einem Klettergerüst so alle auf einmal runterspringen und loslaufen, und die ist komplett, also wirklich mit KI erstellt worden. Du siehst es, und es ist nicht mal gute KI. Also es ist wirklich so KI, die du so, wenn du durch TikTok scrollst, und wirklich so offensichtlich KI ist. Es sieht wirklich schäbig aus, es ist hässlich. Dieser Film hat so oft Unschärfe drin, also es ist wirklich so ein technisch ganz, ganz fürchterlicher Film.
Ich hasse es wirklich, im Podcast zu sitzen und eigentlich zu sagen, guck diesen Film nicht, weil ich der Meinung bin, auch selbst wenn man selber einen Film irgendwie nicht gut findet, dass man trotzdem irgendwie Leute dazu animieren sollte, irgendwie ins Kino zu gehen und die Kunst und sich selbst ein Bild zu machen und so weiter. Aber sobald es halt wirklich in diese Sphären geht, sage ich auch, boah, lasst uns dem Scheiß doch nicht einfach noch weiter Geld reinschieben.
Man kann ja doch das Argument machen, dass dann per se dann die Kunst, Filmkunst gefährdet ist, ja, wenn dann absolut irgendwie so ein Film rauskommt.
Es ist ja sogar noch schlimmer. Eli Roth hat ja anfangs sogar noch gesagt, er würde keine KI in dem Film benutzen, und hat dann halt, als dann Leute festgestellt haben, okay, da ist so eine Menge KI drin, und ist nochmal zurückgerudert und hat gesagt, I misspoke.
Ja,
ich habe mich versprochen. Oder irgendwie so. Mhm. Und hat das halt anfangs sogar noch versucht zu verschleiern, wie viel generative KI benutzt wurde. Und wir haben darüber schon mal länger gesprochen in einem Podcast. Ich finde, man kann sehr, sehr wohl differenzieren im Gebrauch von KI und diversen Tools im Filmemachprozess, die eh schon auch teilweise KI unterstützt sind, wie eine Photoshop Premiere und so weiter und so fort. Aber wirklich generative KI zu benutzen und die Kunst anderer Menschen zu stehlen, um auf deren Basis einfach ja das zu erzeugen, das finde ich einfach nicht okay. Und ich werde mich wirklich immer gegen diese Entwicklung stellen und möchte einfach nicht generative KI in meinen Kinofilmen sehen. Und deswegen lehne ich auch wirklich Ice Cream Man ganz offen ab, muss ich ganz offen sagen. Ich finde das wirklich räudig. Und ich weiß, es gibt Levels, ne? Mhm. Da muss man irgendwann auch anfangen zu differenzieren und so weiter. Und aber trotzdem, also ich glaube, Ice Cream Man ist weit über diese Grenze hinaus. Mhm.
Ja,
das ist meine persönliche Meinung.
Ich finde, für mich ist auch noch ein Punkt, also natürlich, am liebsten würde ich diesem Film auch gar keine Aufmerksamkeit geben, weil ich finde, das hat er einfach nicht verdient. Irgendwie das am liebsten wirklich einen ganz, ganz großen Bogen um diesen Film haben, aber ich möchte einfach nochmal erwähnen, wirklich inwiefern dieser Film problematisch ist von seinem KI-Einsatz und auch, ich finde so, er geht so sehr, Eli Roth hat wirklich so, ja, mal wieder so bewiesen, dass er es nicht ist. Und,
ist ja auch irgendwie schon, das ist ja gut abzuspeichern, dass man es dann auch sieht in einem Film, dass es auch einfach Schund ist, dann so KI zu benutzen, weil das dann auch einfach auffällt und man dann einfach so einen krassen Uncanny Valley-Effekt hat vielleicht oder so, keine Ahnung, aber ja, ich bin auch jetzt nicht erpicht.
Ja.
Auf Ice Cream Man.
Das wird ja auch
im Gegenteil.
Du meinst Scheiß Cream Man.
Scheiß Cream Man, das taufen wir nämlich jetzt so.
Es wird auch online sehr viel dafür, dazu aufgerufen, diesen Film zu boykottieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe es.
Ice Cream Man, das soll jetzt
ja, so viel dazu. Wirklich, macht's nicht und geht lieber in einen Film rein, den wir.
Ich glaube, es ist wirklich das erste Mal, dass wir bei Cinema Strikes Back wirklich davor in einem Podcast warnen, so. Geht vielleicht aus moralischen Gründen nicht in diesem Film. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben. Mhm. Also klar haben wir schon mal gesagt, wir mögen einen Film nicht und man sollte zweimal drüber nachdenken, ob man da vielleicht reingeht oder sowas. Aber trotzdem immer besser, sich selbst ein Bild zu machen, selbst wenn wir mal einen Film wirklich scheiße finden oder was auch immer, ne? Aber trotzdem, also gerade hier, also hier wird eine Grenze übertreten, finde ich, die wir so in der Liebe zur Filmkunst vielleicht nicht überschreiten sollten oder wo wir zumindest so lange wie möglich irgendwie resilient sein sollten, ist meine persönliche Meinung dazu.
Genau. Ich finde, man muss auch sich manchmal fragen, inwieweit dann man da auch den Regisseur noch trennen kann von dem Produkt. Finde ich auch immer so ein spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen und sich persönlich dann auch da moralisch vielleicht mal zu verorten und zu überlegen, ob es dann unbedingt sein muss, in diesen Film zu gehen.
Geht lieber in Nimrods.
Das zu 100%.
Der Hinweis sei noch gemacht, es starten noch zwei weitere sehr interessante Filme in den deutschen Kinos, die wir jetzt nicht so sehr im Detail besprechen werden, die aber trotzdem sehenswert sind. Also zum Beispiel Every Time von der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner, von der ich den letzten Film gesehen habe 2020, nämlich The Trouble with Being Born, der sehr anspruchsvoll und sehr interessant war. Und sie startet gerade mit Everytime durch. Das Spannende ist, der hat in Cannes die Sektion Un certain regard, also ein gewisser Blick, gewonnen. Das ist so eine Nebenlinie, also nicht die Hauptcompetition, aber ich muss auch sagen, dieses Jahr war Un certain regard sehr viel interessanter als die Main Competition, die erstaunlich schlecht war dieses Jahr, wo sehr viele enttäuschende Filme drin waren. Und von daher ist das schon wirklich eine große Nummer. Ein krasser, anspruchsvoller, toller, wahrscheinlich deutscher oder deutschsprachiger Film über eine Mutter, ihre Tochter und einen Teenager, die zusammen sich auf eine Reise nach Teneriffa begeben und da so ganz tief in Familientraumata und so weiter sich hinabbegeben. Also es ist schon auch, glaube ich, ein Drama. Wobei ich den Film leider in Cannes verpasst habe. Also deswegen, ich weiß noch ganz genau, das war so am, ich glaube, das war wirklich der letzte Abend vor Abreise oder sowas. Ich war schon K.O., hatte schon über 30 Filme oder sowas gesehen und musste eigentlich auch noch packen und essen und so weiter und mich fertig machen. Und ich habe wirklich auf die Uhr gehabt und gesagt, oh, eigentlich will ich Everytime noch unbedingt sehen. Ich will den gucken und das wäre so toll, im Podcast drüber zu sprechen. Und ich will den einfach sehen, den Film. Und dann habe ich mich aber für die vernünftige Entscheidung entschieden, nämlich zu Hause zu bleiben, zu packen und mich ich habe morgens dann noch kurz vor Abreise auch noch einen Film gesehen, deswegen gedacht, Und jetzt bereue ich's, aber guckt Everytime im Kino.
Kannst du auch jetzt nachholen im Kino.
Ich kann's jetzt
im Kino auf jeden Fall auch noch machen. Mhm. Ich habe sehr viel Bock drauf. Ich glaube, das ist was, was mir sehr gefallen könnte.
Ja, was startet noch?
Es startet noch ein Film, You, Me and Italy. das ist eine Rom-Com, die ich tatsächlich gesehen habe. Es geht um eine New Yorkerin und die strandet in so einer leeren Villa in der Toskana. Und sie gibt sich dann als die Verlobte des Besitzers aus, der gerade allerdings auf Reisen ist. Und dann taucht die Familie plötzlich auf und jetzt muss sie vor dieser Familie diese Lüge aufrechterhalten, dass sie die Verlobte des Besitzers ist.
Mhm.
Und es ist insane. Es ist wirklich absolut insane.
Ich sehe hier, dass Regie Jean Page mitspielt. Das Richtig. Ist ja der Bridgerton-Star, der dann irgendwie danach von der Bildfläche verschwunden ist, nach Staffel 1.
Mhm. Korrekt.
Ich finde es aber auch spannend, dass Halle Bailey die Hauptrolle spielt.
Genau.
Ja. Ariel.
Ariel. Richtig. Uns Ariel. die machen das auch gut. Der Film ist wirklich, es ist wirklich so eine abgedrehte Rom-Com, die wirkt mehr wie so ein Hallmark-Film. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So diese
amerikanischen Fernsehfilme.
Absolut überdreht, sehr absurde Szenarien und die ergeben keinen Sinn.
Im Endeffekt immer derselbe Film.
Richtig. Und so wirkt dieser Film auch. Aber er ist deshalb halt auch sehr amüsant. Er ist nicht gut, aber er ist sehr amüsant. Ich glaube, man merkt so, er weiß, dass er sehr dumm ist. Mhm. Aber genau das ist so dieser Reiz, den er ausmacht. Und ich finde, man sieht die Toskana, was will man mehr? Es gibt da natürlich so also den Besitzer dieser Villa, für den sie sich so als Verlobte ausgibt, hat einen Bruder, auf den dann sie aber dann vielleicht
oh, wirklich crasht.
Ja.
Ein
ja.
Love Triangle.
Ja, und es gibt
sowas.
Genau. Ja, wirklich. Ja. Also es gibt dann halt so diesen Fight zwischen den beiden Brüdern um sie und das ist das ist fantastisch. Also ich finde,
ich bin ein bisschen hooked.
Ja, der ist auch, der macht Spaß. Also der ist wirklich dumm. Aber ich finde, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich meine, wir sind doch hier auch so ein paar Italien-Fans, oder?
Auf jeden Fall. Ich liebe Klar. Italien.
Pizza, Pasta.
Ey, kennst du Punch-Out für Super Nintendo, das Boxspiel?
Nee.
Das ist super alt. Okay. Und da gibt's, ich werde diesen Gag immer erzählen, ich liebe den. Da gibt's einen italienischen Fighter, der so wirklich aussieht wie Super Mario oder so. Und das ist so einer der ersten Gegner, gegen die du boxen musst. Und weißt du, wie der heißt im Original?
Nein.
Der heißt Pizza, Pasta. Das ist kein Scherz.
Das ist ja unfassbar funny. Ja, okay. Ja, ich großer Fan von Pizza und Pasta und großer Fan anscheinend von You, Me in Italy. Der Name ist an sich schon ein Klischee, aber ich bin ja auch eine Konnoisseurin für schlechte Romcoms. Ja.
Was ist, ich will darüber sprechen, was ist eure Lieblingsregion in Italien?
Schon die Toskana.
Ja.
Ich war noch nie in der Toskana, aber ich glaube auch, dass mir das mein Favorit wäre.
Ich muss sagen, du warst ja dieses Jahr in Sizilien. Oh, ja. Ne? Ich liebe Sizilien über alles. Ich finde Sizilien wahnsinnig schön.
Ja, sehr toller Flair. Toll.
Aber ich muss auch sagen, ich war auch letztes Jahr in Neapel und ich kann Neapel allen nur ans Herz legen. Das ist wirklich eine so wundervolle Stadt, die mich sehr, 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 sehr tief ins Herz geschlossen habe. Ein bisschen sehr wild und sehr chaotisch, aber wirklich einer meiner, also vielleicht meine neue Lieblingsstadt in Europa.
Okay. Also ich habe ja auch mal einen Toskana-Trip gemacht, da war ich unter anderem auch in Volterra, der Stadt, wo auch übrigens
das zweitbeste
Twilight,
Franchise.
Das zweitbeste Franchise in diesem Podcast hier gekrönt wurde, spielt. Da ist nämlich, also die haben die Szene aber nicht in Volterra tatsächlich gedreht, sondern in einer anderen Stadt. Aber es gibt da diesen berühmten Platz, wo Bella Edward vor den Volturi rettet oder beziehungsweise vor diesem Reveal, dass er ein Vampir ist, vor der Menge. Genau, einfach iconic. Und eine sehr schöne Gegend. San Gimignano ist auch richtig toll. Das ist ja so eine sehr mittelalterliche Stadt, die noch erhalten ist. Kann ich auch sehr empfehlen.
Ja. Ich war letztes Jahr in Apulien, fand ich gar nicht mal so ansprechend.
Echt? Ich dachte, Bari wäre so cool.
Bari ist auch voll cool, aber wir waren so, glaube ich, mehr im Süden. Und ich glaube, so der spannende Teil ist so mehr in der Norden. Allerdings habe ich da die beste Pizza, die ich da gegessen habe, war in einem Lokal namens Brooklyn 91.
Oh Gott. Achso, aber also ich will noch mal darüber sprechen, dass ich in Neapel einfach jeden Tag dachte, ich habe gerade die beste Pizza meines Lebens gegessen. Das war crazy.
Ja, die war nicht so gut wie bei Brooklyn 91.
Das ist so Lenny Gold, dass du so dahin fährst und dann zu einem Laden gehst, der Brooklyn 91.
Ey, die waren wirklich toll. Also wirklich ganz viel Liebe. Falls ihr schon mal bei Brooklyn 91 wart,
schreibt es in die Kommentare. Ich hab mal Klassenfahrt nach Prag gemacht und wir sind auch am ersten Abend, wollten wir dann so essen gehen, da war komplett frei, konnten wir entscheiden, was wir machen und so. Dann haben wir uns halt so in der Gruppe zusammengesetzt, so wo gehen wir essen? Wir sind das erste Mal in Tschechien in unserem Leben und wir sind halt wirklich zum McDonald's.
Ja,
aber am Ende des Tages, ohne, ich nehme den Shade zurück, weil das ist eigentlich realer, weil als Tourist willst du ja auch manchmal nur die Idee von so einer, weißt du, so einer Nonna, die dann irgendwie die deinen Pizzaboden ausrollt und am Ende des Tages ist das ja auch eine Illusion. Weil
ja, natürlich,
klar. Weil es auch ein touristisches, so ein Tourismus ist, der dann irgendwie was verkauft und anbietet für dich.
Darf ich kurz was sagen? Bei Brooklyn 91 waren sehr viele Locals. Da waren nur Locals.
Ja, okay, genau, weil ich kann mir das nämlich sogar vorstellen, weil für die Touris machst du dann so diese authentischen Erfahrungen und die authentische Pizza und die Locals, die sagen dann so, nee, da gibt's halt, ne, der Giovanni, der macht da bei Brooklyn 91, macht die geilste Pizza.
Übrigens, ne, als wir diese Woche in Neapel waren, ich habe auch, wir haben zwei, drei Locals immer so gefragt, so, was würdet ihr denn sagen, wo kann man hier die beste Pizza essen? Neapel ist ja berühmt für Pizza. Und die haben halt gesagt, so, also erstens, also das ist hier in Neapel einfach überall, ne? Also überall kriegst du einfach fantastische Pizza, ist halt einfach so. Aber wenn ich mich wirklich für einen Laden entscheiden müsste, dann wäre es 50 irgendwas. Ich habe jetzt auch vergessen, wie der heißt. Und das haben wirklich drei Locals unabhängig voneinander empfohlen, ne? In drei verschiedenen, zu drei verschiedenen Gelegenheiten. Und irgendwann sind wir zu diesem Laden, der auch ultra gehypt war, und wir mussten wirklich eine halbe Stunde vorher uns da, man konnte nicht reservieren, eine halbe Stunde vorher da hinkommen, ne? Und uns in so eine Stange stellen und so. Und dann habe ich die Pizza gegessen und die war okay.
Boah.
Die war okay. Das war die einzige Pizza in Neapel, wo ich sagen würde, okay, die war nicht geisteskrank gut. Hm. Und dann sind wir dann irgendwie am nächsten Tag mittags halt wirklich zu so einer Random-Ass-Restaurant in einem Vorort gegangen. Hm. Und die war so lecker, die Pizza. Krass. Oh, ich krieg Bock auf Pizza. Lass uns Pizza essen gehen.
Boah, ja, bitte. Gerne. Damit wir jetzt endlich Pizza essen gehen können, machen wir jetzt hier auch wirklich mal, müssen wir zum Schluss kommen, Leute. Also deswegen, gebt diesem Podcast auch gerne eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
Und ich hoffe, jemand schickt dem Besitzer von Brooklyn 91 diesen Podcast.
Boah, ich hoffe wirklich.
Vielleicht kriegst du ja einen Gutschein auf Lebenszeit.
Boah, ich hoffe.
Keep up the good work.
Ja.
Liebe geht raus nach Messania.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.